Hey, Weihnachten ist vorbei. Was ist denn hier los? Sollt ihr nicht arbeiten?
Ich portiere gerade Gnu Herd auf den Commodore CU128. Das ist doch Arbeiten. Mit ein bisschen Glück bekomme ich da vielleicht auch Vim drauf zum Laufen.
Ich muss neue SteamOS Handhelds testen. Störe mich nicht.
Verdammt.
Na, das fängt ja gut an.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu Episode 145 des Focus on Linux Podcasts, aufgenommen am 27.01.2025 mit Redaktionsschluss am 24.01.2025. Die erste Episode in diesem neuen Jahr, auch dieses Mal wieder mit spannenden Top-Themen.
Unter anderem mit dabei ist eine Reihe an AirSync-EVEs und Felix hat uns auch was mitgebracht.
Linux 6.13.
Wine 10.
Dem Proxmox Data Center Manager.
Und OpenVox.
Ja, und dieses Mal auch wieder mit dabei, einmal unser Voss Felix.
Hallo. Und der Jan.
Hallo.
Endlich wieder.
Bin auch wieder dabei.
Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist. Es ist schön, deine vertraute Stimme wieder zu hören. Und natürlich müssen wir einmal uns allen und natürlich den Zuhörenden ein frohes neues Jahr wünschen. Haben uns lange nicht mehr gehört. Also echt schön, dass wir mal wieder aufnehmen. Schon eine Weile her.
Genau. Ich habe aber auch ein bisschen das Gefühl, vielleicht sind beide Seiten, sowohl quasi wie hinter dem Mikrofon, jetzt nicht so schade drum gewesen, nicht mehr jeden Tag aufzunehmen wie im Dezember. Und vielleicht auch der ein oder andere, der unseren Podcast-Feed abonniert hat, freut sich auch, dass nicht wieder jeden Tag eine Folge von 2 Stunden kommt. Vielleicht haben es einige auch geschafft, die Sachen aus dem Dezember dann doch nicht alle durchzuhören, aber zumindest die, die sie interessieren.
Ich habe gerade die Tage noch auf Mastodon eine Nachricht vom Dirk bekommen. Grüße gehen raus, der so meinte, so, ich habe dann jetzt auch mal die letzten Adventskalenderfolgen gehört. Ihr seid offiziell durchgeknallt, war, glaube ich, dann sein Wortlaut. Also nicht negativ konnotiert, nehme ich jetzt mal an, sondern im Sinne von, dass es vielleicht echt sehr viel Content war, den wir produziert haben. Ja, aber deswegen gab es auch keine Fokusfolge im Januar, damit die Leute auch eine realistische Chance haben, das mal alles wegzuhören und vielleicht sich auch mal erholen können. Umso mehr natürlich schön, dass es jetzt wieder weitergeht im neuen Jahr. Und da stellt sich natürlich gleich die Frage, wie waren denn eure Feiertage so? Seid ihr gut reingekommen ins neue Jahr? Habt ihr ein paar coole Projekte am Start gehabt?
Ja, ich war zwischen den Jahren auf dem 38C3, hab da unter anderem den Christian getroffen und auch sehr viele andere liebe Leute und hatte wieder viel Spaß. Und bei euch so?
Ja, also ich war ja auch auf dem 38C3. Das war auch schön, da mal ein paar Zuhörer dazu zu treffen. Das war echt lustig. Und vor allen Dingen mal deine sagenumwobene, fahrbare Couch auszuprobieren. Das hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich zugeben. Ich habe kurz überlegt, ob ich das mal nachbauen soll. Aber ich habe dann gehört, wie aufwendig das ist. Und dann habe ich mich dann doch dagegen entschieden.
Es ist gerade vorgestern das Gaspedal angekommen. Also ich wechsle jetzt von der Fernbedienung auf ein Gaspedal.
Ui.
Dann muss man nur noch die Lenkstange festhalten beim Fahren. Was mich auch überrascht hat, war, ich habe den Podcast auf den Leinwänden beim 38C3 gesehen.
Stimmt, ja.
Da waren wir, da war ich. Ich habe darauf gezeigt und gesagt, hey, das bin ich.
Ja. Ja, das war wirklich cool. Also da hat der Marius, Grüße gehen raus, mich darauf hingewiesen, dass es ja dieses Beamer-Projekt gibt, wo man seine eigenen Projekte oder generell Open-Source-Projekte featuren kann. Da kannst du dann einfach so einen Slide halt eben hochladen. Und er war so freundlich, für einige Podcast-Formate da was schnell zu basteln und einzureichen. Und schickte dann auch so ein paar Minuten später so ein Bild von Saal 1, wo halt auch eins meiner Podcast-Projekte drauf zu sehen war. Und das war ganz schön wild. Also für die allen neuen Zuhörenden, die auf diesem Wege zu uns gekommen sind, schön, dass ihr da seid.
Ja, es klingt ganz cool. Ich habe auch, bei mir war quasi der Jahreswechsel tatsächlich zum Teil, euch dann aus der Ferne zuzugucken. Das ist ja auch immer ein schönes Ritual, wenn man selber nicht da ist, dann kann man zumindest jeden Tag dann neue Videos und coole Vorträge gucken. Das finde ich, macht immer sehr viel Spaß. Und ansonsten habe ich tatsächlich auch so ein, zwei kleine Bastelprojekte mal unterm Baum irgendwie gemacht, aber eigentlich nur so für mich Sachen, die ich mal wieder irgendwie programmieren wollte. Das ist eigentlich mal ganz nett, wenn man halt nicht arbeiten muss, dann kann man mal so ein bisschen vor sich hin basteln, worauf man einfach Lust hat.
Ja, klingt gut. Man sucht sich dann ja doch seine Nebenquests, weil dann ja doch Beruf, ein Stückchen weit auch Berufung ist bei uns die allgemeine Berufskrankheit. Aber solange man Spaß dabei hat und trotzdem aber die Feiertage genießt, ist ja da nichts einzuwenden. Ja, vielleicht noch ein kurzes Follow-up zu dem Intro-Gag gerade. Also der C128 ist 40 Jahre alt geworden. Der ist nämlich am 6. Januar 1985 auf der CES vorgestellt worden, also dieser Consumer Electronics Konferenz, die auch gerade in Las Vegas stattgefunden hat. Und das war der letzte 8-Bit-Rechner, weil gleichzeitig ja auch der Atari erschienen ist, war das auch eher so eine Randnotiz. Also der wurde insgesamt 4 Millionen Mal verkauft und der C64, der wurde 12 bis 17 Millionen Mal verkauft. Link dazu für die Nachleser in den Shownotes. Und damit schlage ich vor, kommen wir mal zum Feedback und den Ankündigungen. Und da gab es echt viel Feedback noch, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass wir auch viel Content generiert waren. Generell hat zum Beispiel der Oliver über Mastodon geschrieben und hat gesagt, die Episode zu der Kernentwicklung bei Tuxedo war sehr interessant. Die Episode zu Reddit hat große Nostalgie bei mir ausgelöst und bei den Quiz-Episoden hat das Mitraten großen Spaß gemacht. Das freut uns natürlich zu hören. Hat es dir auch so viel Spaß gemacht, Felix?
Ja, auf jeden Fall. Ich fand die... Die Quizfolgen waren schon ziemlich, ziemlich lustig. Die sind tatsächlich auch zum selber nochmal nachhören, selbst wenn man dabei ist, sind die ganz witzig. Weil die Situation währenddessen war auch schon so ein bisschen chaotisch. Und dann ist es irgendwie ganz, ganz lustig, nochmal da zurückzuversetzen und dann auch die Antworten des jeweils anderen richtig wahrzunehmen. Da sind schon auch ein paar lustige Spitzen dabei zwischendurch auf jeden Fall, ja.
Das ging mir auch so. Ich habe da auch super viel gar nicht so richtig mitbekommen, weil ich habe halt auf dem Hauptscreen euch mit der Webcam gehabt, habe links quasi parallel Quizmaster gespielt, hatte auf dem Bildschirm links davon so ein paar Moderationsnotizen, wie ich die Leute mit welchen Alliterationen anspreche und links davon war noch der Aufnahmerechner. Also bei mir waren quasi alle drei physischen Cores komplett auf 100% Auslastung und ich habe vieles gar nicht so wahrgenommen, weil ich halt so mit Aufnehmen und Moderieren beschäftigt war. Also es war schon ulkig.
Manche von unseren quasi Antworten sind auch unter dem quasi, es ist ja nur ein künstlicher Stress, aber trotzdem dann mit der Aufnahme zusammen und dann dem bisschen unbekannten Spiel sind auch schon extrem dusselig. Also es sind auch schon Sachen dabei, wo man sagt so, wirklich, das war so, das könnte man, hätte man schon wissen können. So.
Ist doch nicht schlimm, absolut nicht schlimm in so einer Situation. Ja. Dann gab es noch ein bisschen Feedback zur Lage der Partition. Da schreibt der liebe Watson zum Beispiel, Grüße gehen raus, als Lage der Nationhörer muss ich sagen, wie großartig ist bitte diese Folge. Und Versuchen hat auch nochmal ergänzt, noch schöner als das Wortspiel finde ich die kleinen unauffälligen Persiflagen in den Werbeintros. Und da hatten Enrico und ich echt extrem viel Spaß, weil wir halt einfach mal so ganz schlechte Gags unter dem Deckmantel des schlechten Wortwitzes mal hier mit einbauen konnten. Und das hat uns, glaube ich, noch viel mehr Spaß gemacht als den eigentlichen sinnvollen Content, den wir dabei zu tragen hatten. Also vielen Dank dafür. Dann gab es aber noch ein bisschen ausführlicher Feedback vom Frank über Podigy. Der hat nämlich geschrieben, dass ButterFS einen unverdient schlechten Ruf habe. Er sagt, es gibt Fortschritt, unter anderem starke Performance-Verbesserungen zwischen den Mainline-Kernel-Releases. Das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm gehabt, da ich das aktiv gar nicht einsetze. Und er hat noch weitergeschrieben, dass RAID 5 und 6 natürlich noch nicht fertig sind. Es hat aber keine hohe Priorität, weil es auch so ein bisschen schwierig ist, den Vorsprung von ZFS nachzuholen, welches übrigens auch mehr Ressourcen als ButterFS braucht. Und das ist ein echt valider Punkt. Also ZFS ist ein sehr mächtiges Dateisystem, aber hat natürlich auch einen relativ starken Need an RAM-Ressourcen. Das ist ja auch so ein kleines Meme, was es rund um ZFS gibt, dass quasi so ZFS ist der Google Chrome unter den Dateisystemen. Das hat man so spaßenshalber in den Foren. Und Frank nutzt das Ganze seit 2017 als Root-Dateisystem und für seine VMs und er hat gesagt, er hat seither wenig Probleme gehabt, außer mit Quotas. Und ich glaube, das müssen wir mal näher beleuchten. Also ich glaube, ButterFS und ZFS sind gute Kandidaten für dedizierte Episoden zu dem Thema mal. Dann gab es noch Feedback zur Unix-Episode. Das war, glaube ich, ist jetzt die längste oder die zweitlängste Episode. Ich weiß jetzt nicht, ob die Folge länger war oder unsere Folge, Felix, die wir zu dem Thema Open-Source-Lizenzen hatten. Die waren beide kurz vor der 3-Stunden-Marke. Und Jan schreibt hier, sehr interessant und kurzweilig, trotz 2 Stunden 45. Auf LinkedIn hat der liebe Patrick vom Warnungsfenster-Podcast, Grüße gehen raus, geschrieben, dass ihm die Folge echt den Tag versüßt hat. Und er hat auch gesagt, die Folge ist eine der besten, die er je gehört hat. Die Gäste waren super, die Geschichten echt schön und es gab ein bisschen Nostalgie. Außerdem habe ich mich an meine eigene Arbeit mit HPUX, Solaris und Reliant Unix erinnert. Ja, das ist schön. Freut uns sehr zu hören, weil genau das wollten wir damit transportieren. Und schön, dass das auch so angekommen ist.
Ich fand die auch kultig, auch als Zuhörer. Ich habe die im Auto gehört, das ist schon echt kultig. Und ich glaube, es ist die längste. Ich glaube, ja. Das ist die längste Folge, die je passiert ist, ja.
Aber man muss zugeben, wir waren noch unter 3 Stunden. Ich habe eigentlich gedacht, die 3 Stunden, die haben wir safe gerissen, aber es war dann doch noch drunter. Ist doch schön, dass wir es in 3 Jahren noch nicht geschafft haben, so eine 3 Stunden Freakshow-Klopper-Folge rauszuhauen.
Gab noch keinen Attempt quasi, wenn man schon sich an Lage probiert quasi als mehr oder weniger epischen Podcast, dann kann man, wenn man so lange man sich nicht an alles gesagt dran schraut.
Ich wollte gerade sagen, lass uns doch mal hier bei mir in der Küche so eine Alles-Gesagt-Episode machen. Die nennen wir dann irgendwie minus VVVV oder so. Und dann reden wir einfach mal 6 Stunden, warum Hannah Montana Linux besser als alle anderen Distros ist oder so. Ja, zur gleichen Episode hat Tom noch geschrieben, super Folge, und hat darauf hingewiesen, dass SGI aus dem universitären Umfeld entstanden ist, auf Basis der Arbeiten zur Geometry Engine von James Clark und Co. Das Paper findet man heute noch im Internet, habe ich festgestellt. Das haben wir mal in den Shownotes verlinkt, wenn ihr mal Bock auf so ein bisschen 80er-Jahre-Tech-Content habt, das ist sehr unterhaltsam. Und er hat noch ergänzt, dass OpenGL heute nicht mehr ganz so relevant ist, denn es wurde größtenteils durch Vulkan ersetzt. Und DirectX unter Windows eben an dem Kontext. Und unter macOS hat man eben Metal. Und kleiner Seitenhin gab es noch zu dem Kinofilm Tron, also dem ersten aus den 80ern, der entstand nicht auf einer SGI, sondern da wurde vielmehr ein händisches Rotoskopieren für die leuchtenden Anzüge benutzt und Texture Mapping auf, ich glaube, das heißt Foonly-Maschinen oder Foonly-Maschinen, die im Prinzip technisch auf der PDP-10 basierten. Also das ist eine Info, von der ich nicht wusste, dass ich sie brauche in meinem Leben. Sehr netter Hinweis auf jeden Fall. Und vielen Dank auch dafür. Zu den Quiz-Episoden gab es auch nochmal eine Ergänzung von JPL. Er schreibt nämlich zu euren Einlassungen zu NetPlan. Das ist ein Canonical-Projekt, daher wird es in Ubuntu und ausschließlich dort genutzt. Tatsächlich ist es aber nur ein Frontend für Systemd, NetworkD und Network Manager. Besonders letzteren will man ja auch nicht nur mit NMCLI oder so konfigurieren. Und da hat er vollkommen recht. Habt ihr schon mal NMCLI benutzt? Und wenn ja, wie viel Spaß hat es euch gemacht?
Tatsächlich ja. Ich fand, es war okay. Die Doku davon ist irgendwie ein bisschen Mist. Also die offizielle Doku auf der Seite von Network Manager lädt super langsam, ist irgendwie unvollständig, aber irgendjemand hat die selbst gebaut und selbst gehostet und die habe ich dann mal benutzt. Ich würde sagen, ist okay.
Ich finde das eigentlich ganz gut. Also wenn man sich quasi auf diesen kompletten Stack einlässt und quasi NMCLI und dann quasi weiß, okay, wie funktioniert es mit den Con und Dev und den Sachen dazu. Und ich finde das eigentlich dann relativ konsistent, auch dann zusammen mit Firewall-D und so. Das ist ja quasi so eine Ecke, finde ich. Mhm. Und das, ja.
Also ich finde halt die NM2i finde ich sehr sinnvoll. Und das ist auch, wenn ich auf Blech jetzt unterwegs bin, weil ich mir irgendwo eine Kiste hochziehe oder irgendwo eine VM, wo ich erstmal kein SSH drauf habe, dann ist das Erste, was ich bei der Installation schon mache, dass ich halt eben NM2i installiere. Weil du hast da ja auch eine Shell in der NMCLI, aber wenn dann halt die Autocompletion nicht drin ist, dann macht das echt wenig Spaß. Und die Parameter, die kann man sich jetzt wirklich nicht so gut merken. Also von daher, valider Einwand hier von JPL. Vielen Dank. Und dann gab es noch Feedback zur Org-Tools-Folge von dir, Felix.
Ja, das ist auf jeden Fall, also man merkt tatsächlich, dass das Thema Nerv trifft. Vielleicht haben wir es nicht für jeden passend dargestellt, so, oder andersrum gesagt, das Thema ist so groß, dass es verschiedene Assoziationen weckt. Was ich aber eigentlich ganz, ganz cool finde. Also wir haben viel Feedback dazu bekommen aus verschiedenen Ecken und haben irgendwie auch alles aufgenommen. Und das hat für uns auf jeden Fall nochmal das geschärft, dass wir das Thema auf keinen Fall allumfassend dargestellt haben und auch tatsächlich einige Aspekte, die für verschiedene Leute relevant sind, komplett außen vor gelassen haben. Also dazu könnte man tatsächlich so eine Alles-Gesagt-Folge machen. Das ist anscheinend, also offensichtlich wusste ich auch vorher schon, dass es ein Riesenthema ist. Also auch weil es quasi dann in so einen persönlichen Bereich reingeht und die Leute sich zum Teil dann halt auch persönlich sehr viel dann halt mit ihrem Thema Wissensmanagement, KnowledgeDB, Organisation ja auch jeden Tag beschäftigen. Ist nicht so ein Thema wie, keine Ahnung, NMCLI, wo man sagt, ja, keine Ahnung, ab und zu konfiguriere ich mein Network Interface, sondern jeden Tag kümmert man sich ja quasi um solche Sachen. Ja. Und genauso haben wir zum Beispiel eine Ergänzung bekommen von Joey, der hat uns geschrieben, unter den No-Tools fehlt LogSec. Und hat sich aber trotzdem für die Folge bedankt. Dann hat Nadine geschrieben, und die Kritik nehmen wir auch gut an, das ging nicht so richtig in die Breite. Und ihr fehlt auch noch zum Beispiel Hedgedoc oder Outline-Wiki. Also quasi, da gibt es offensichtlich Tools, die eine große Fanbase haben und die wir quasi dann in unserer Aufzählung gar nicht auf dem Schirm hatten. Und ja, insgesamt, wir haben zum Beispiel auch noch ein Blog-Feedback bekommen, was sehr ausführlich auch war. Und ja, also cool, wir danken für jedes Feedback. Und wenn wir das Thema quasi nochmal aufgreifen sollten, dann würden wir vielleicht versuchen, das noch umfassender zu machen und vielleicht sogar ein paar Leute von euch noch mit dazu zu holen, um das Thema insgesamt zu beleuchten.
Ja. Ich glaube, es ist, wie du sagst, Felix, ne? Man kann es da nicht allen recht machen, weil halt auch einfach die Tool-Auswahl sehr divers ist, ne? Also für Knowledge Management oder generell Org-Tools gibt es halt einfach unterschiedliche Tools für unterschiedliche Einsatzzwecke. Von daher, ich glaube, das wäre, wenn dann was, das man so als Serie vielleicht mal starten müsste. So als nächsten Adventskalender, so, keine Ahnung, 20 Tage nur mit Org-Tools, da würden sich garantiert Themen finden lassen. Aber auf jeden Fall hast du recht, das kann man ja nochmal zu gegebener Zeit noch mit einem anderen Fokus nochmal beleuchten. Und damit schlage ich vor, wir kommen mal zum Follow-up. Und auch da gibt es ein paar Informationen. Wir hatten ja in der letzten News-Episode darüber gesprochen, dass die Fedora-Projektleitungsstelle im Moment ausgeschrieben wird und die Stellenanzeige ist online. Das Ganze ist ein Hybridjob in Boston und es gibt eine sehr detaillierte Jobbeschreibung. Also falls ihr jemanden kennt oder jemanden kennt oder jemanden kennt, der vielleicht Bock hat, das Fedora-Projekt zu leiten und da ohnehin schon unterwegs ist, dann gibt es da Informationen in den Shownotes dazu. Dann haben wir auch die letzten News-Episoden ja immer wieder über WordPress und VP Engine gesprochen, diesem Streit, der da schwelt. Da geht's jetzt in die nächste Runde. Und zwar war ja mal eine Zeit lang so eine Checkbox, wenn man sich auf WordPress.org eingeloggt hat. Da musste man irgendwie anklicken, I'm not affiliated with VP Engine in any way. Da gab's natürlich zu Recht Kritik zu, dass das halt Shaming ist und überhaupt nicht geht. Und jetzt haben sie einfach das Label ausgetauscht und da steht jetzt, und ich habe das gestern noch mal ausprobiert, Pineapple is delicious on pizza. Und das ist echt schlecht getrollt, finde ich. Also ich muss da zwar schmunzeln, aber es ist leider echt nicht lustig.
Das heißt, wenn alle Leute, die quasi, obwohl in welche Richtung geht das denn, wenn ich anklicken muss, Pineapple is delicious on pizza,
outest du dich ja quasi, so wie du dich vorher als WP-Engine-User geoutet hast quasi oder distanziert hast. Und das ist halt ein komplett falsches Signal. Und ja.
Aber du musst es vorher eingeben, I'm not affiliated, ne?
Genau.
Das heißt, jeder, der es benutzen will, jetzt muss sagen, dass Ananas auf Pizza okay ist.
Was irgendwie, weiß ich jetzt gar nicht, was ich schlimmer finde.
Das schließt ja grundsätzlich quasi alle Vertreter der klassischen Margarita-Assoziation aus.
Komplett.
Die können doch niemals guten Gewissens ankreuzen, dass man Ananas auf eine Pizza legen darf.
Ja, also ganz, ganz schwieriges Statement. Und dann hat auch noch Automatic die Firma angekündigt, dass Mitarbeitende ihr Engagement jetzt drastisch reduzieren werden. Und zwar ist es so, dass die bisher immer 1430 Stunden pro Woche für Security und Updates aufgewandt haben. Das wird jetzt um 97% reduziert auf 45 Stunden. Und diese 45 Stunden, was ja schon recht wenig ist, wird im Prinzip auf fast 100 Mitarbeitende aufgeteilt. Ich habe es mal ausgerechnet, das sind dann so weniger als eine halbe Stunde pro Mitarbeiterin pro Woche. Und das ist halt irgendwie düster, weil da weiß ich jetzt nicht, wie es da um die Zukunft von WordPress gestellt ist. Das hat sich auch die Community gedacht, deswegen deutet sich da gerade so ein Fork an. Da gibt es einen Blogpost von Yoast Evark, haben wir mal in den Shownotes verlinkt. Der ist bekannt als Autor für das SEO-Plugin Yoast. Und er hat sinngemäß so geschrieben, wir als Community müssen entscheiden, ob wir von einer einzelnen Person geführt werden wollen, die alles kontrolliert und Dinge tut, mit denen wir nicht einverstanden sind. Und er hat auch nochmal darauf hingewiesen, dass bisher eigentlich nicht das getan wurde, was der Slogan von WordPress ist. Und der lautet nämlich Democratizing Publishing. Und das ist ja eher so das Gegenteil ist der Fall, wenn man im Prinzip den Entscheidungen einer einzelnen Person hilflos ausgesetzt ist. Also bleibt spannend. Könnte ich mir vorstellen, dass wir vielleicht dieses Jahr so einen WordPress-Fork sehen? Oder was denkt ihr?
Ja, ist eine spannende Frage. Also das ist natürlich auch, ich finde, man sagt das immer so, also gefühlt, wenn man das so liest, wie wir das auch zum Teil dann immer vortragen, wenn halt so sind ja Fork hier, Fork da. Aber dass dahinter immenser Aufwand steht, quasi das auch zu maintainen und dass du erstmal die Leute zusammenbringen musst, quasi da ihre Zeit reinzustecken, das ist natürlich auch so, ne? Also vor allen Dingen so ein großes Projekt, das macht man nicht einfach mal so. Da musst du erst quasi politisch dir auch die Entwickler quasi dann sichern. Also du musst ja auch erstmal die Leute dazu bringen, ne, dir dazu folgen und das zu machen. Und dann ja dementsprechend auch Leute zu überzeugen. Das Problem haben ja auch einige Projekte dann, die Userbase, die ja oft eigentlich tatsächlich relativ träge und bequem ist, was ja auch im Prinzip Sinn ergibt, solange ihr System halt läuft und sie halt keine Nachteile haben von dem Konflikt quasi, auch zum Teil träge zum Wechseln zu bewegen sind.
Ja, eindeutig.
Also ja, ich könnte es mir aber tatsächlich so viel, wie jetzt in der Richtung da irgendwie schon passiert ist, könnte ich es mir vorstellen, aber ich bin in der Community nicht so gut drin, dass ich da einschätzen könnte, wie die Dynamik da ist, ob es da eine Base gibt von Leuten, die das tragen könnten.
Ich bin da auch ziemlich raus. Also meine WordPress-Blogs, die habe ich vor Jahren schon auf Hugo migriert, aber ich habe vernommen auf Mastodon und generell so den anderen Communities, in denen ich unterwegs bin, dass es da durchaus, glaube ich, einen Anklang gibt, wenn es einen Fork gäbe. Also da werden wir bestimmt doch mal in einer der nächsten Episoden drüber berichten. Dann gab es noch ein kurzes Follow-up vom OpenStreetMap-Projekt. Die hatten wir ja auch im Adventskalender. Die werden jetzt vom Sovereign Tech Fund bzw. von der Sovereign Tech Agency unterstützt. Und zwar soll innerhalb der nächsten 2 Jahre 384.000 Euro investiert werden, um die Stabilität zu erhöhen und auch die Software zu modernisieren. Und es soll sogar eine Stelle dafür ausgeschrieben werden. Informationen dazu in den Shownotes. Und dann kommt der Blog, den wir in jeder Folge jetzt neuerdings haben, Felix. Was gibt's denn Neues bei Cosmic? Erzähl doch mal.
Das Cosmic Update. Ja, tatsächlich gibt es jetzt einen neuen Alpha-Release, wie in jeder Folge. Jetzt Alpha-5-Release. Und wie wir schon gesagt haben, ist halt immer ganz spannend nachzuvollziehen, aus welchen Einzelkomponenten sich so ein System zusammensetzt. Weil ja bei Cosmic quasi alles, was so ein System halt braucht, in Rust ja neu geschrieben werden muss. Und jetzt neu dazugekommen ist der Media Player. Die Funktion, die man tatsächlich auch, also die in den meisten Systemen sehr selbstverständlich ist, aber man muss auch erstmal drauf kommen, dass man sie auch noch implementieren muss. Hm. Dieses App-Cycling, was man quasi normalerweise mit Alt-Tab oder Power-Tab irgendwie dann machen kann, dass man quasi so durch so eine Ansicht der offenen Applikationen drehen kann. Dann quasi allgemeines User-Settings, dass man quasi die verschiedenen Einstellungen, die so jeden User betreffen, in so einem User-Settings-GUI-Menü ansehen kann. Das sind so die Neuerungen, die quasi in Alpha 5 sind. Und dazu gab es noch ein Announcement aus einer anderen Ecke. Da gab es nämlich eine Abstimmung in dem Forum dazu. Das heißt, das wird wohl über kurz oder lang quasi kommen. Es gab bei Fedora die Bestrebung, einen Cosmic Spin zu erzeugen.
Ui, ja. Ja. Finde ich cool.
Also mal gucken. Das wird, glaube ich, ganz, ganz spannend. Wir verfolgen das auf jeden Fall weiter.
Nice.
Und bei Weiterverfolgen könnte man auch noch einen Bogen schlagen. Wir verfolgen auch sehr lang dauernde Fäden weiter. Wir sind nämlich drüber gestolpert. Wir haben in Folge 114, das ist schon eine ganze Weile her, haben wir mal zu Serpent OS berichtet. Und wir schreiben uns einfach so ein bisschen rum und gucken, okay, was ist so neu. Und da ist der Entwickler Ike Dorsey, bekannt durch Solus OS. Und der quasi programmiert quasi an diesem Stateless OS Serpent. Und das hat jetzt eine Alpha released. Also während der letzte Stand noch war, quasi ist noch nicht so richtig usable, quasi gibt es jetzt zumindest schon mal eine Alpha. Also jeder, der da aufhorcht und sagt, ach ja, da war ja was, der kann da gerne mal reingucken.
Sehr schön. Kommen wir zum Aufreger des Monats. Ja, und ich habe so einen Aufreger, das ist eigentlich gar kein richtiger Aufreger im klassischen Sinne, aber ich bin in den berühmten fiesen Komma-Fehler rein gestoßen. Und vor allen Dingen geht es darum, ich habe das Flohmarkt-Projekt mal ausprobiert. Das ist dieser föderierte Kleinanzeigenmarkt. Also wie Kleinanzeigen, nur halt im Fediverse und ohne Cousin holt ab. Wir haben ja schon mal darüber berichtet im Adventskalender, auch in einer der Nuss-Episoden, glaube ich. Hab mir also einen Server hochgezogen, habe da mir das Podman-Image gebaut und habe das bereitgestellt. Und ja, hab dann alles soweit hinbekommen, bis auf den Mailversand. Und dann dachte ich mir, komisch. Hab natürlich geguckt, passen die Credentials, also SMTP-User-Passwort, Zertifikate sind ja auch so die üblichen Fehler, in die man da reinstolpern kann. Und nachdem ich das echt mehrfach gecheckt habe und den Fehler nicht gefunden habe, habe ich mal im Forum nachgefragt. Und da war das Troubleshooting aber auch wenig erfolgreich. Also ich habe schnell echt Tipps aus der Community bekommen, das war echt toll. Aber es hat trotzdem, war nicht klar, woran es dann jetzt genau gelegen hat, fragt man sich ja immer. Und dann habe ich einfach mal im Code ein bisschen rumgefummelt und habe da ein bisschen Debugging eingebaut, die üblichen Print-Befehle an den richtigen Stellen. Wir kennen das, warum Debugger benutzen, wenn es auch Print tut. Und dann bin ich auf einmal drauf gestoßen, nachdem ich 3 Abende rein versenkt habe, dass da Umgebungsvariablen mit Podman irgendwie nicht richtig gepasst werden. Also da war so eine Beispiel-Config, wo so drin steht SMTP-User, SMTP-Pass und so weiter. Und da gab es auch 2 Möglichkeiten. Also da gab es einmal die Option, dass du SMTP benutzt oder einmal Sendmail. Und das war halt so ein Kommentar, ne? Da stand so Type ist gleich und dann stand da in dem Kommentar, schreib hier SMTP oder Sendmail rein. Und dann habe ich halt in dem Code gesehen, dass dieses Kommentar noch drin stand, also dieses Raute-Zeichen, schreib hier A oder B rein. Und dachte mir, Moment mal, habe dann halt diesen Kommentar entfernt, den Container neu gestartet und dann ging's auf einmal. Mir ist nicht klar, woran das jetzt liegt. Also es kann auch gut sein, dass Podman Compose, was ich hier einsetze, irgendwie einen Fehler beim Parsing macht. Also dass das gar nicht so in dem Python-Code liegt. Das muss man sich nochmal angucken. Aber ich habe auf jeden Fall einen PR erstellt, der jetzt auch gemerged wurde, der diesen Kommentar einfach eine Zeile nach oben verschiebt und auch nochmal einen Print einbaut, dass man halt sieht, wenn weder A noch B konfiguriert und ausgelesen werden konnte. Aber das war so ein Moment, ja, wenn du so drei Abende nach der 10. Mate auf den Code guckst und dann diesen blöden Semikolon oder diesen Rautefehler siehst und das ist das Rätsels Lösung. Das ist schon ein sehr emotionales Gefühl, kann ich euch sagen. Aber gut, das habe ich am Laufen. Jetzt habe ich meinen eigenen föderierten Flohmarkt und ich habe noch keine dummen Anfragen bekommen. Mal gucken, wie lange es dauert.
Bin ich auch mal gespannt. Zumal wir ja auch schon, ich glaube, als wir das erste Mal über Flohmarkt gesprochen haben oder generell gibt es, glaube ich, auch, wir haben irgendwann auch schon mal über generell Fediverse gesprochen, wo es darum um Instanzen ging. Ich glaube, es war auch in unserer License-Folge, oder? Dass wir darüber gesprochen haben, quasi, was es eigentlich, also wie das so ein bisschen ist, wenn man eine eigene Fediverse-Instanz hat.
Ja, stimmt.
Also da ging es, glaube ich, um Mastodon speziell.
Genau, das war die Mastodon-Folge.
Ja.
Genau.
Hast du denn überhaupt schon Anfragen bekommen, Christian? Also, passiert da was?
Also ich muss natürlich erstmal diese ganzen Dinge, die ich verkaufen will, muss ich mal fotografieren und da reinstellen. Aber ich habe mal so ein Probeinserat gemacht und da haben dann tatsächlich auch so ein paar Leute aus Mastodon, die das gesehen haben, haben dann halt auch lustig drauf reagiert auf diese Anzeige. Unter anderem der Projektgründer von Flohmarkt, das fand ich sehr lustig. Ja. Und ja, also das funktioniert technisch, ist halt cool, weil du kannst dann entweder quasi in die Mastodon-DMs reinsliden, kannst über Mastodon eine PN an den Flohmarkt senden, der mir dann eine E-Mail schickt oder ich es dann halt eben sehe. Oder wenn du keinen Fediverse-Account hast, dann kannst du doch einfach dir einen Account da klicken und kannst dann da halt einfach per E-Mail quasi interagieren. Also das ist schon cool. Das macht technisch echt Laune.
Apropos quasi Bilder, dir fehlen in deiner Sammlung. Da war ich nämlich tatsächlich gestern erst durch Zufall, bin ich mal über dein Museum reingestolpert und da schreibst du, dir fehlen einige Bilder. Gefühlt fehlen dir alle Bilder.
Alle Bilder, ja. Ja, das ist der Pile of Shame, sind bei mir 10 Gigabyte hochauflösender Gerätschaften, die mal bearbeitet werden wollen. Aber dreimal darfst du raten, was ich immer vor mir wegschiebe, wenn ich mal eine Stunde Zeit habe. Ja, du hast mich erwischt. Aber es steht auf der Liste für dieses Jahr. Ich gelobe Besserung.
Okay. Vielleicht, wenn es ein schickes Bild hat und es dadurch gut angepriesen wird, vielleicht möchte ich dann auch einen Flohmarkt, ein ThinkPad bei dir kaufen. Weiß ich noch gar nicht.
Ja, das kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Kommen wir mal zu den News des Monats. Ja, und den Anfang macht natürlich, so will es das Gesetz, ein Security-Thema. Und Security-Jan kann uns mehr dazu erzählen.
Genau, und zwar geht es um den alternativen Marktplatz für Android-Apps, F-Droid. Den habe ich auch selber schon mal benutzt, ist schon einige Jahre her. Mein Eindruck war damals, dass er etwas unintuitiv war. Also wenn man den Play Store gewohnt war, dann musste man erstmal irgendwie ziemlich umdenken, bevor man bei F-Droid verstanden hat, was los ist. Und zwar signiert F-Droid die Apps, die sie bauen, und die benutzen dafür auch das APK-Signer-Tool von Google. Die benutzen allerdings eigene Logik, um die Zertifikate aus Android-Apps wieder zu extrahieren. Und so kann es sein, dass Zertifikate für APK-Signer gültig aussehen, aber über den F-Droid-Server, mit dem die gebaut werden, beliebige Zertifikat-Fingerabdrücke ausgegeben werden können. Wo das jetzt zum Problem wird, ist beim Certificate-Pinning, also dass die neue Version der App mit einem Zertifikat, mit dem die alte App signiert wurde, zumindest irgendwie verwandt ist. Und was das bedeutet, ist, dass quasi bestehende Versionen können zwar nicht kompromittiert werden, also wenn ihr die App installiert habt und dann wird das Upstream-Repo irgendwie gekapert, dann wird sich euer Handy erstmal weigern, das zu installieren. Aber neue User, also wenn ein Upstream-Repo gekapert wurde oder kompromittiert wurde, dann sind neue User in Gefahr, die dann darüber nicht informiert werden von F-Droid. Und die Krux dieses Problems ist eben diese Logik, dass F-Droid nicht APK-Signer benutzt, oder die bestehenden Tools nutzt, um die Zertifikate wieder auszulesen. Und da wurden bis jetzt diverse Exploits veröffentlicht und manche wurden auch schon gepatcht. Also das Ganze geht auch schon eine Weile. Und da gibt es jetzt auch, also zum Beispiel die Debian und AndroGuard-Pakete haben bis jetzt noch kein Update erhalten mit den Patches. Und F-Droid spielt da die Wichtigkeit des Problems vorher runter. Das Ganze ist aber allerdings auch so ein bisschen Drama vorbelastet. Also das Ganze spielt sich hauptsächlich in einem GitHub-Repo ab, wo die ganzen Exploits aufgelistet wurden und Beispiele geliefert wurden. Und da würde ich jedem oder jeder, der da Interesse dran hat, empfehlen, mal in das GitHub-Repo zu schauen, was wir in den Shownotes verlinkt haben. Und Grüße gehen raus an den Frank vom Teleprost-Podcast für den Thementipp.
Ja, krasses Thema. Schade, dass das so ein langwieriges Thema ist und dass das auch so ein bisschen runtergespielt wird.
Ja, gerade so Sachen wie Certificate Pinning. Es gibt auch Reproducible Builds bei F-Droid. Das sind ungefähr 10% der Builds da. Da passiert das, das ist ganz cool. Das ist eher so eine neuere Entwicklung, dass wenn du bei GitHub oder wo auch immer den Quellcode runterlädst von einer App und den baust, dass die Bit-zu-Bit genau ist, wie das, was du im Store kriegst, dass du quasi 100% nachvollziehen kannst, hey, wie ist denn diese APK da entstanden? Ja. Das gibt's auch teilweise jetzt bei C-Projekten, tut man sich das ein bisschen schwer dran, also auf dem PC-Space ist das ein bisschen schwieriger und ein bisschen langsamer alles, aber ja, ein ziemlich cooler Schritt in die richtige Richtung, die Technologie. Genau. Und jetzt mit einem Softwareprojekt, was sich weniger vor Updates drückt. Felix.
Genau, es geht um Kernel News. Und zwar Kernel 6.13. Da habe ich tatsächlich, musste ich erstmal kurz ein bisschen drüber nachdenken, warum es da überhaupt geht. Weil man ja nicht jeden Bereich quasi von Betriebssystementwicklung und generell jeden Tag besucht. Und tatsächlich ist das Scheduling quasi da. Ja, haben wir, es gab schon mal, es gab jetzt, wir haben letztes Jahr zum Teil über die Einführung von Realtime quasi gesprochen und da ging es schon ein paar Mal um Scheduling, aber ansonsten ist die allgemeine Betriebssystemvorlesung schon ein paar Jahre her. Da muss man sich ein bisschen reindenken. Und zwar gibt es dieses Mal eine neue Einführung von Multitasking, also präventives Multitasking, da gibt es verschiedene Modes und da gibt es jetzt quasi so ein bisschen eine Umstrukturierung beziehungsweise eine Neueinführung. Der aktuelle Zustand war bisher, also bis 6.13, gab es 4 grundsätzliche Modi. Und diese Modi regeln unter anderem, wie die Prozesse getauscht werden. Das heißt, jeder Prozess hat auf den verschiedenen Kernen immer so eine Zeitscheibe und wird quasi dann durchgetauscht. Denn am Ende kann quasi auf dem Prozessor, zumindest auf einem Kern, immer nur eine Sache gleichzeitig, ein Prozess gleichzeitig laufen. Und der Effekt quasi, dass das Betriebssystem aber trotzdem so wirkt, als würde es quasi alles gleichzeitig machen, ja, wird im Prinzip dadurch erzeugt, dass die Sachen ja möglichst schnell durchgetauscht werden, eben durch den Scheduler. Und es gab bisher 4 Modi, quasi bei Preempt None wird quasi nur gewechselt, wenn tatsächlich diese Zeitscheibe auch abgelaufen ist. Das heißt, im Prinzip, ne, jeder Prozess hat immer so eine feste Scheibe, das ist dann auch vorgerechnet, wie lange die jeweils ist. Und die laufen im Prinzip zu Ende und werden aber nie unterbrochen bei NAN, sondern ne, nur wenn quasi meine Scheibe abgelaufen ist, dann ist Christian dran. Mhm. So rum. Bei Voluntary, das ist der zweite Modus, gibt es vordefinierte Stellen. Das heißt, während ich jetzt meinen Text vorlese, könnte ich quasi bestimmte Stellen definiert haben, an denen man meinen Satz im besten Fall nach jedem Punkt unterbrechen könnte und Christian könnte dann quasi an der Stelle übernehmen. Ne? Das heißt, der Scheduler, wer auch immer das quasi ist, wenn Moritz jetzt unsere Audiospuren hätte, dann könnte er uns quasi durchschalten und an meinen Punkten quasi Christian einschalten. Voluntary. Und Full wäre im Prinzip, er kann jederzeit uns durchschalten, wenn er das Gefühl hat, das wäre jetzt notwendig. Es sei denn, ich halte einen Lock. Das heißt quasi, ne, wenn ich jetzt eine begrenzte Ressource in Spinlock halte, das ist im Prinzip so gedacht, dass wenn ich gerade einen Lock halte und ich das Lock dann nicht mehr abgeben kann und du das jetzt aber zum Beispiel brauchst und du dann auf das Lock warten würdest, dann werden wir halt in einem Deadlock, so, weil ich das ja nicht abgeben kann, wenn ich nicht wieder dran bin. Und so quasi kann man das dann sagen, also quasi jederzeit könnte unterbrochen werden bei Full, es sei denn, es gibt quasi eine Ausnahme im Sinne von, der Prozess hält gerade einen Lock. Und dann quasi gibt es noch Realtime und bei Realtime gibt es im Prinzip noch mehr Kriterien. Also im Grunde ist es aber im Prinzip eigentlich, dass die Prozesse noch leichter unterbrochen werden können, aber das ist dann so ein bisschen spezifischer definiert und nicht mehr, kann man nicht mehr so allgemein sagen. Voreingestellt ist in der Regel eigentlich so ein übergreifender Mode, der ist Dynamic. dadurch können quasi alle diese drei Modi, None, Voluntary und Full, können durchgeschaltet werden, auch zur Laufzeit. Das heißt quasi, während das Betriebssystem noch gebootet ist, kann im Prinzip durchgeschaltet werden, welcher Mode da gerade läuft. Und neu gibt es jetzt den Lazy Mode. Und der Lazy Mode quasi ist, der Kontextwechsel kann auch verzögert werden. Also selbst wenn ich unterbrochen werden könnte, also bei meinen Punkten so. Aber wenn das nicht unbedingt erforderlich ist, weil du gerade gar nichts sagen willst, dann musst du mich auch nicht unterbrechen. Ne? Kannst mich einfach reden lassen, so, weil jeder Kontextwechsel ja auch immer mit gewissen Kosten verbunden ist. Und dieser Lazy Mode ist halt eine Mischung aus None und Voluntary. Das heißt, ja, im Prinzip nicht, ich laufe immer zwangsweise, bis meine Zeit abgelaufen ist. Aber auch quasi, ich werde auch nicht zwingend an jedem Punkt unterbrochen, ne, sondern nur, wenn mich wirklich jemand unterbrechen will, quasi, dann kann er mich an meinen Punkten unterbrechen. Ungefähr so. Das ist vielleicht ein bisschen nicht mit so super Metaphern beschrieben. Wenn das jemand noch genauer erklären kann, dann freuen wir uns auch. Aber ungefähr so quasi, das ist die Idee von diesem neuen Feature, präemptiven Multitasking mit Lazy Mode. Ja, genau. Ansonsten gab es noch einen Last-Minute-Patch für den Extensible Scheduler, der ja auch relativ neu ist. Den haben wir in einer der letzten Versionen angekündigt. Und was vielleicht ganz, ganz cool ist, es gibt noch ein neues Feature für granulare Zeitstempel. Das heißt quasi standardmäßig, wenn man jetzt einen Timestamp anfordert vom Betriebssystem, dann kriegt man den immer in Millisekunden. Aber für manche Applikationen könnte es nötig sein, das quasi noch feiner aufzulösen. Und der Kompromiss ist jetzt quasi, dass Applikationen können einen feineren Zeitstempel anfordern, müssen ihn aber nicht zwangsweise bekommen, weil sonst hätte man quasi jeden Zeitstempel generell noch als erweitern müssen auf einen längeren Datentyp. Und es wurden Atomic Writes, gibt es jetzt. Erstmal für XFS und Ext oder vor allem Ext4. Und dabei kann man dann als Befehl quasi angeben, dass quasi ja mehrere Sektoren quasi logisch zusammenhängend als atomar gelten und dann auch zusammen geschrieben werden. Finde ich irgendwie ganz cool. Oder auch dann zurückgerollt. Und es gibt ReiseFS wurde entfernt.
Oh, krass. Ja gut, war ja lange angekündigt und war ja irgendwie auch klar. Aber jetzt, wenn es dann final ist, ist es natürlich schon eine Veränderung.
Ja, was sagt ihr dazu? Gibt es irgendwas, was euch besonders ins Auge springt oder wo ihr ein bisschen Redebedarf habt?
Die verschiedenen Modi, die klingen auf jeden Fall interessant. Die muss man sich, glaube ich, mal näher anschauen. Und sie fand auch das Beispiel gut. Aber ich musste die ganze Zeit an die Scheibenweltromane von Terry Pratchett denken, als du mit Zeitscheiben angefangen hast. Das war, glaube ich, nicht deine Absicht.
Ich bin gespannt auf die Scheduler-Changes. Das ist ja was, was jetzt so irgendwie in letzter Zeit ein großes Thema war, auch mit dem Realtime-Kernel. Und ich habe da auch ein paar Projekte, wo das sinnvoll eingesetzt werden könnte.
Das Sofa würde davon profitieren, wenn
Echtzeit-Scheduler.
Wenn die Bremse sofort funktioniert durch den Echtzeit-Scheduler und nicht erst.
Mal gucken. Ja, doch.
KI-Bremsen gibt es da jetzt. Die entscheiden, wann du bremsen solltest.
Uff.
Um ganz ehrlich zu sein, es gibt nur die Motorbremse. Also wenn man vom Gas geht, bremst das Ding. Also es ist wie ein E-Auto. Also TÜV würde ich damit nicht kriegen. Sagen wir mal so.
Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Es gab auch wieder ein neues Produkt in diesem Monat, und zwar den Proxmox Data Center Manager in einer Alpha-Version oder auch kurz PDM. Das ist ein neues Tool zur besseren Verwaltung mehrerer Nodes und Cluster. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet, aber wenn man in mehreren Proxmox-Clustern unterwegs ist, dann hat man halt irgendwann viele Tabs offen. Also pro Node oder pro Cluster hat man dann so einen Tab offen oder baut sich irgendwelche Skripte oder Playbooks, die das halt dann orchestrieren für einen. Und das soll dieses Produkt eben adressieren. Das heißt, man hat im Prinzip eine Oberfläche und kann da eben seine gesamten Cluster-Landschaften damit verwalten. Das unterstützt auch jetzt schon in der ersten Version einfache Verwaltungsaufgaben, wie zum Beispiel VMs verschieben und eben sehen, was die für eine Auslastung haben. Und das wird Jan gefallen. Das Ganze ist komplett in Rust entwickelt, also die API, die CLI und auch das Frontend mit einem neuen Widget-Toolkit, das hier entwickelt wurde. Also richtig heißer neuer Scheiß, kann man sagen. Das Dashboard zeigt aktuellen Überblick und Metriken, wie Hosts und VMs eben gerade aussehen. Also man sieht dann auch die höchste CPU- und RAM-Auslastung beispielsweise. Und mich erinnert das so ein bisschen an das vCenter Server oder an das vRealize Operations Produkt von VMware. Also da habe ich vor vielen Jahren mitgearbeitet und das hat mich direkt daran erinnert. Das ist sicherlich auch nicht ganz unbeabsichtigt, diese Analogie. Und ich finde das richtig cool. Ja, also die Alpha ist jetzt auch schon verfügbar, weil Proxmox eben möglichst früh schon Feedback einsammeln möchte von den Leuten da draußen. Die Roadmap haben sie auch schon in deren Wiki verlinkt. Das findet ihr auch in den Shownotes. Da soll in Zukunft zum Beispiel mit hinzuwandern einmal SDN-Support und auch Integration in den Proxmox-Backup-Server und natürlich weitere Konfigurationsoptionen und Aktionen, die man dann tätigen können soll. Wir haben auch mal einen Artikel von Lukas von der Passel ITC in den Shownotes verlinkt. Der hat sich das auch mal näher angeschaut und hat da ein positives erstes Urteil gefällt. Gefällt mir richtig gut. Bin gespannt, wohin da die Reise dieses Jahr geht.
Ja, das klingt schon eigentlich ganz cool. Aber das ist natürlich auch, wenn sich so ein quasi Ökosystem, so ein bisschen wie dieses Proxmox-Ökosystem ja auch immer mehr in bestimmten Kreisen zumindest dann halt entwickelt, dass Leute das auch eben dann professionell einsetzen und quasi dann eben auch größere Cluster bauen, dann ist es natürlich ja, ein Tool, was auf jeden Fall Sinn ergibt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich werde das auch mal im Labor verproben. Das gefällt mir richtig gut. Bin ich mal gespannt. Ja, und irgendwie war da den Monat schon direkt der nächste CVE da und auch mit einem recht hohen Score. Ich habe gleich so ein bisschen Panik bekommen, als ich die News gesehen habe, aber Jan erzählt uns bestimmt, was es damit auf sich hat.
Genau, und zwar nicht nur ein CVE, sondern gleich sechs, wow. Und zwar im Rsync-Server. Man muss dazu sagen, da ist eine kleine Einschränkung vor, und zwar braucht man für diesen Rsync-Server anonym Lesezugriff. Und das ist, ich weiß nicht, bisher habe ich Rsync immer über SSH gemacht, von daher ist das relativ geringes Risiko, aber die Lücken haben es in sich. Die wurden jetzt alle geschlossen mit der Version 3.4.0 und mit zwei von diesen Lücken, wenn man die kombiniert, können Angreifer Server übernehmen und Daten auf damit verbundenen Clients lesen und schreiben. Also man kann dann einfach, wenn sich jemand verbindet zu einem Server, dann kann man da auf dem Rechner mitlesen. Das Ganze ist auch insofern interessant, als dass Rsync zum Beispiel auch in Rclone, Delta Copy und Chronosync steckt. Und wer sowas betreibt, hat hoffentlich schon lange geupdatet. Und wer nicht, also schaut mal, dass ihr eure Pakete updatet. Kommen wir zu ein bisschen Details für die Bugs. Zwei davon sind einfach Memory-Fehler in der Prüfsummenlogik. Ein Angreifer kann die Prüfsummenlänge größer als 16 setzen und kann dann außerhalb des Heap-Buffers schreiben. Also der Buffer für ein Buffer in der Prüfsummenberechnung ist 16 Byte groß. Und wenn der Angreifer sagt, hey, ich habe mehr, dann akzeptiert Rsync das einfach. Und ein anderer Bug geht so ein bisschen in die andere Richtung, und zwar indem man auch in der Prüfsummenlogik einen zu kleinen Buffer schickt oder eine zu kleine Größe schickt, dann kann bis zu einem Byte vom Stack geleakt werden. Und das klingt jetzt erstmal relativ wenig, aber dadurch kann zum Beispiel die Address Space Layout Randomization umgangen werden. Drei weitere Bugs nutzen fehlerhaften Umgang mit symbolischen Links. Da steckt zum Beispiel dann auch drin das Auslesen von Dateien. Das steckt im nächsten. Der nächste Bug ist der mit den fehlerhaften Dateien. Und zwar kann der Rsync-Server die Prüfsumme für Dateien anfragen. Und wenn Angreifer da eine spezielle Anfrage bauen, können sie beliebige Prüfsummen für Dateien auf dem Client-System anfragen. Klingt jetzt erstmal so, okay, Prüfsumme, das kann man ja eigentlich nicht zurückrechnen. Aber wenn man einfach, also ich vermute, dass das so ist, die genauen Details habe ich da jetzt nicht rausgefunden. Aber wenn man einfach sagt, okay, ich will für 4 Bytes die Prüfsumme, für 4 Bytes, das kann man einfach noch errechnen. Da kann man sich einfach ein Lookup-Table bauen und dann hat man die Prüfsumme wieder zurückgerechnet. Die sind jetzt behoben. Ziemlich spannende Bugs. Also spannend im Sinne von, wie man sie zusammen verkettet. So konkret sind es Memory-Bugs und Symbolic-Link-Bugs. Das ist das Brot und Butter von Security-Researchern. Und Deutschland ist, meine ich, auf Platz 5, was anonyme Rsync-Server, offene anonyme Rsync-Server angeht. Uff. Platz 1 ist China. Also es gibt da irgendwie 50.000 insgesamt oder um die 50.000 und Deutschland hat so 5.000 davon.
Okay, krass.
Genau.
Das ist echt viel. Also ich muss zugeben, ich habe wie du auch noch nie anonymen Rsync benutzt, sondern halt auch immer so mit SSH-Backend in irgendeiner Art und Weise für Backups zum Beispiel. Aber ich weiß auch, dass es ja diese Open-Source-Projekte gibt, die das für ihre Mirrors auch benutzen. Also wenn du jetzt sagst, du willst hier so ein Einmal-Linux-Mirror lokal hosten, dann gibt es da, glaube ich, auch einen Public-Rsync-Access. Und da ist es dann, glaube ich, nicht ganz so lustig, wenn man das benutzt. Also kann man hoffen, dass alle Leute schnell gepatcht haben.
Genau. Und als nächstes hat uns Felix einen Fork mitgebracht. Sag doch mal.
Ja, das ist dann immer so die Abwechslung. Ne? Wir haben einmal quasi technische News, wo tatsächlich technisch irgendwas passiert ist. Und ansonsten ist ja tatsächlich unser Fokus on Linux und auch generell auf die FOSS-Welt auch manchmal einfach so ein bisschen politisch. Und in dem Fall geht es um ein Projekt, das viele kennen dürften, was es nämlich schon sehr lange gibt und was tatsächlich bei uns, weil wir auch Config-Management ganz viel machen, tatsächlich auch irgendwie, ja, zumindest länger präsent war, ist quasi in unserer Arbeit. Es geht um Puppet. Und Puppet wurde 2022 von einer Firma übernommen, die heißt Perforce. Und diese Firma hat halt quasi Ende Dezember jetzt, also letztes Jahr im Dezember, angekündigt, dass quasi, ja, zukünftige Entwicklungen, die es an halt Puppet macht mit seinen Mitarbeitenden, auf einem Closed Mirror quasi veröffentlicht werden. Also die im Prinzip, man kann die schon sehen, aber da liegt dann eine andere Lizenz drauf und man darf die im Prinzip nur zu Development-Zwecken einfach so dann da runterladen. Hm. Und diese Aktion hat quasi zu einem Streit innerhalb der Community geführt, also so wie wir es halt, wenn man quasi nur die Sachen betrachtet, die es im Internet gibt, so wirkt es auf jeden Fall. Und das Ganze hat eben dazu geführt, dass die Leute, die sich da engagieren, der Puppet-Community, sich zusammengeschlossen haben und einen Fork erst als Open Puppet und jetzt quasi haben sie sich auf einen finalen Namen geeinigt, als Vox quasi, als Open Vox veröffentlicht haben. Und das Ganze findet man eben unter der GitHub-Org Vox Populi. Und ja, der erste Fork ist jetzt quasi, oder die erste Version ist OpenVox 8.11 in Bezug auf quasi die letzte Puppet-Version, die es da gab. Und das führt auch tatsächlich namensgebend zu unserem Hashtag der Folge.
Die Voss-Aura.
Genau, die Voss-Aura.
Ja.
Ja, was sagt ihr dazu?
Ja, cool, dass es da einen Fork jetzt direkt gibt. Also ist natürlich eine unschöne Entwicklung, ich glaube, das ist klar. Aber das Schöne ist ja bei Open Source, wenn dir was nicht passt, dann forks und mach's besser. Und schön, dass das hier gemacht wurde. Also auch Vox Populi ist jetzt ja kein neuer Name. Also das ist, wenn man so ein bisschen die Menschen kennt, die sich mit Puppet beschäftigen, ist halt einfach eine sehr, sehr große Community, die sich auch im deutschsprachigen Raum sehr intensiv damit auseinandersetzt. Und ja, ist doch cool, dass da genau die Leute mit involviert sind, die das sowieso schon seit Jahren sehr intensiv benutzen. Also ich habe da ein gutes Gefühl bei, dass sie das in einer tolle Richtung weiterentwickeln. Ich selbst habe es zwar schon sehr lange nicht mehr benutzt, also Puppet ist bei mir schon mehrere Jahre her. Da bin ich einfach zu verfangen in anderen Themen. Aber der Need ist da. Cool. Schön, dass es so zeitnah gemacht wurde.
Ja, wir verfolgen das auf jeden Fall weiter. Ja, ansonsten gibt es leider auch ein paar nicht so schöne Sachen, die jetzt um den Jahreswechsel passiert sind. Da hat Christian eine kleine Liste zusammengestellt mit, ja, traurigen News.
Ja, leider war. Es sind einige Kontributoren leider verstorben, die in der Open-Source-Szene bekannt waren. Da wäre zum einen mal Helen Borry zu benennen. Das ist eine langjährige Entwicklerin im Firebird-Datenbankprojekt gewesen, die auch das Buch The Firebird Book verfasst hat. Die nächste Person ist Bill Giannopoulos. Der ist im Alter von 74 Jahren verstorben und war einer der Hauptentwickler des SeaMonkey-Projekts. Wer das jetzt nicht kennt, das ist ein Programm, welches im Wesentlichen Browser, Mail- und Chat-Client, Adressbuch, HTML-Editor und weitere Tools kombiniert. Ist im Prinzip die Open-Source-Weiterentwicklung von einer Suite, die Mozilla mal vor langer Zeit entwickelt hat. Und als nächstes gibt es noch Paolo Mantegazza. Der war die treibende Kraft hinter dem RTAI-Projekt. Das ist das Real-Time Application Interface und ist die Schnittstelle für Echtzeitanwendungen unter Linux. Haben wir jetzt ja auch gerade vorhin und auch in einer der letzten Folgen thematisiert. Das ist quasi das, was man benutzt, wenn man selbst eine Software entwickelt, die eben die ganze Technologie des Kernels benutzen soll. Und er war auch einer der Hauptakteure bei der Entwicklung des Realtime-Supports für Linux. Und dann gab es noch Steve Langasek, der jetzt im Alter von, ich schätze, Mitte 40 verstorben ist, der ein langjähriger Debian- und Ubuntu-Contributor war. So alle Personen hinterlassen da große Lücken und das ist zutiefst traurig für alle der Angehörigen und alle Menschen, die mit den Personen zu tun hatten. Und deswegen finde ich, ist es wichtig, dass wir sie auf jeden Fall nochmal aufführen und vor allen Dingen auch das aufhören, wofür sie standen. Denn sie haben wirklich mit großer Begeisterung diese Themen nach vorne gebracht und das gilt es natürlich hier nochmal zu beleuchten. Ja, ist jetzt schwer, da eine Überleitung zu finden, aber ich glaube, das nächste Thema ist jetzt auch kein sonderlich positives, Jan.
Genau, und zwar geht das in dieselbe Richtung wie Felix' Beitrag und ich finde den Hashtag Voss-Aura hier auch sehr passend.
Und zwar geht es um Sebastian Steck. Der hat nämlich mit der Hilfe der Software Freedom Conservancy AVM verklagt. AVM kennt man von den Fritzboxen. Mhm. Und ich meine, wir hatten letztes Jahr einen Beitrag, dass die aufgekauft wurden von...
So der Investmentbude war das, ne?
Also, genau, so eine Investmentbude. Ja. Und da haben wir uns schon gefragt, was da passiert. Aber das hat jetzt eigentlich gar nichts damit zu tun. Das scheint schon länger zu gehen, dieses Problem. Und zwar hat sich dieser Sebastian Steck... der wollte den Quellcode für die Bibliotheken, die AVM auf dieser Fritzbox installiert hat, anpassen und selber bei sich installieren. Und da hat er herausgefunden, das ging nicht. Und zwar haben ihm da wohl ein paar Konfigurationsdateien gefehlt, ein paar Umgebungsvariablen, die man irgendwie bestimmt auf einen bestimmten Wert setzen musste. Und man muss zur Fairness hier sagen, AVM ließ ihm diese Sachen zukommen nach dem Einreichen der Klage, wohl aber erst einige Monate nach dem Einreichen der Klage. Und darüber hinaus haben sie jetzt auch eine Anleitung zur Installation veröffentlicht. Und dadurch ist die Klage jetzt auch nichtig. Was ein bisschen schade daran ist, ist, dass in dieser Klage Fragen geklärt werden können, wie zum Beispiel, muss ein Hersteller eine permanente Installation ermöglichen oder lediglich ein temporäres Installieren in den RAM? Mhm. Also wenn man irgendwie was an der Shared Library ändert, reicht das dann, wenn der Hersteller dir erlaubt, für diesen Run, so ähnlich wie so ein Tether Jailbreak damals beim iPod, das zu patchen, oder muss man das fest installieren können? Und AVM hat dazu auch die Prozesskosten übernommen. Mhm. AVM hat angemerkt, dass andere Open-Source-Projekte wie zum Beispiel OpenWRT problemlos mit dem bereitgestellten Quellcode arbeiten konnten. OpenWRT selber hat dann aber wieder gesagt, ja, das stimmt nur so halb. Also wir hatten da auch schon unsere Probleme mit. Und das haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Die Software Freedom Conservancy hat jetzt die nötigen Bilddateien, die AVM bereitgestellt hat, auf ihrer Website hochgeladen und ihr könnt da die Dateien herunterladen. Ich meine, es ist für die Fritzbox 4020.
Cool. War übrigens, ich habe nochmal nachgeguckt, Imca Capital Partners, die im Juli letzten Jahres AVM gekauft haben.
Ja, genau. Also das ist, denke ich, ein positiver Ausgang für so ein Verfahren, auch wenn es das Ergebnis interessant gewesen wäre, wie sich so eine GPL-Lizenz vor Gericht verhält.
Ja. Aber ey, die Fritzbox 4020, die ist halt 10 Jahre alt.
Meine auch.
Ist halt auch wild, nach so vielen Jahren dann echt da nochmal ein Case aufzumachen und das Ganze halt auch durchzu boxen für die 10 Jahre alte Hardware. Ich meine, klar, Prinzip und so, es sollte da sein, es sollte die Files geben, alles verständlich. Aber ja, spannender Verlauf. Mal gucken, was das für die zukünftigen Modelle bedeutet, ob dann vielleicht von Anfang an direkt alles adäquat offengelegt wird.
Die sieht richtig Vintage aus. Ich habe die hier gerade auf. Das ist eine Vintage-Fritzbox.
Ja.
Ist das noch ein neues Rabbit Hole für Christian?
Nee.
Fritzbox-Museum.
Nee, da kann ich dir sagen, da habe ich wenig Interesse dran. Ich finde Netzwerk-Hardware nur so mittelprächtig interessant. Außer du legst mir jetzt so einen schönen alten HP 10-Mbit-Hub hin, dann werde ich vielleicht schwach, aber es muss schon halbwegs aktuell sein.
Okay. Ja, was auf jeden Fall immer halbwegs aktuell sein sollte, bei den meisten, ist der Browser. Und deswegen gibt es neue News von Firefox. Es gibt eine neue Version, 134. Generell verschiedene Security-Fixes und daher auch immer eine gute Idee, quasi seinen Browser zu updaten. Was noch so eine Nebenbemerkung ist, es gibt jetzt noch erweiterte Verfügbarkeit von Ecosia. Das mussten wir erstmal so ein bisschen nachgucken, was da der Stand ist. Aber es war tatsächlich nicht in allen quasi Regionen quasi war Ecosia als Browser verfügbar in Firefox. Und das Ganze wurde jetzt so ein bisschen erweitert, unter anderem auf alle deutschsprachigen Länder, also quasi und dazu eben noch Belgien, Italien, Niederlande, Spanien, Schweden. Ja, also das, die haben quasi, gab es Ende letzten Jahres irgendwie eine Ankündigung für eine erweiterte Partnerschaft. Und ja, das war quasi bei uns nur so ein bisschen das, weil wir erst drüber gesprochen hatten. Und Christian dann, glaube ich, meinte so, hey, das Ecosia gibt es doch schon super lange für Firefox, aber das gab es eben nicht, nur für aus unserer Sicht quasi.
Ja. Ja. Aber habt ihr das jemals besucht, mal ganz im Ernst? Also Ecosia, ich weiß, das ist eine Suchmaschine, aber ich glaube in meinem Umfeld, ich meine, das ist auch irgendwie so ein weirdes Thema. Du sprichst ja nicht mit Menschen, die du gerade kennenlernst. Na, welche Suchmaschine benutzt du so? Ist jetzt nicht so ein Icebreaker-Thema, aber ich kenne, glaube ich, niemanden, der Ecosia benutzt oder stehe ich da alleine da?
Doch, ich glaube, ich kenne Leute, die Ecosia benutzen. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt, ja, ich glaube, es sind nicht so Power-User. Ich glaube, das war eher mal so eine Wahl. Das haben wir, glaube ich, auf dem Rechner da mal eingerichtet und dann ja, ist das halt jetzt seitdem einfach so.
Genau, das war eine Freundin von mir noch zu Schulzeiten, die hat gesagt, dass wir da, wenn wir googeln, dann können wir auch gleichzeitig Bäume pflanzen. Das war so ihr Pitch. Mhm. Aber hat sich bei mir persönlich nie durchgesetzt.
Ja, muss man sich aber, glaube ich, mal angucken. Also ich glaube, das ist auch viel Faulheit irgendwie. Ne? Also Google habe ich mir abgewöhnt vor vielen Jahren. Ich habe lange Startpage benutzt. Ich bin jetzt aber bei Ente-Ente-Lauf schon seit Jahren. Aber ich habe auch vernommen, dass in manchen Kreisen da auch gerne KGI benutzt wird, also KGI geschrieben. Das ist eine Suchmaschine, für die man auch bezahlt. Und Ecosia ist ja so ein Gap. Du hast eine kostenlose Suchmaschine, wo du dich nicht für registrieren musst und es werden Bäume für gepflanzt. Das ist ja vielleicht so Best of Both Worlds vielleicht. Also vielleicht nimmt man es mal zum Anlass, einfach mal zu gucken, ob es andere Suchmaschinen gibt, die einem vielleicht besser helfen.
Ja, und was ganz spannend ist, es gibt auch immer neue, neue Features. Und aktuell ist ja so ein Softwareentwicklungstrend quasi kein Feature ohne KI. Und es gibt deswegen auch bei Firefox quasi ein neues KI-Feature, Mozilla Orbit. Und das ist quasi ein AI-Plugin, mit dem man sich Content zusammenfassen lassen kann. Das heißt, am Rand von dem Browser ist dann quasi so ein kleines Orbit-Fenster. Und da kann man draufklicken und sagen, hier fass mir die aktuelle Seite zusammen. Und das Ganze wird dann zu einem Mistral LLM geschickt, das Mozilla bei GCP hostet. Mhm. Also auf der Seite, wenn man eingibt, Orbit Mozilla, steht ganz fett quasi die KI, der du vertrauen kannst. Aber das Vertrauen ist hier, glaube ich, vor allen Dingen eben ja ein Wort quasi. Also Mozilla ist jetzt natürlich jetzt nicht so die Evil Company, aber
ja. Ich glaube, ich hätte es cool gefunden, wenn das lokal gelaufen wäre, weil es gibt ja auch diese lokale Übersetzung, die mit einem lokalen Modell läuft. Wenn man das irgendwann so weit hätte, dass das auch on-device passieren kann, so Sachen zusammenfassen, dann fände ich es, glaube ich, geil und würde es auch gerne nutzen, weil häufig kennt man es ja, man hat so eine Doku offen und du hast jetzt keinen Bock, die 8 Seiten zu lesen, dann wäre das schon praktisch.
Ja. Ja, aber ich glaube, das wird auch mit der Zeit dann noch ein bisschen mehr kommen, dass quasi auch ich könnte mir vorstellen, dass so Sachen wie ein Browser, die ja eh schon relativ fett sind, dass die dann im Hintergrund einfach mal ein Modell hochspinnen, was sowieso 1000 Aufgaben dann auch vielleicht als Agent oder so übernimmt, könnte ich mir an der Stelle auch ganz gut vorstellen. Oder dass im Prinzip das Betriebssystem immer so eine Standard-Modell-API hat, wo quasi auf dem Betrieb, zum Beispiel jetzt beim, keine Ahnung, beim Mac oder so noch irgendwas läuft. Ja. Okay. Aber so ein bisschen wieder zurück quasi zur Homebase. Christian, was gibt's Neues im Patch-Management?
Im Patch-Management, da gab es ein paar Neuigkeiten. Zum einen mal Ujuni 2024.12 ist erschienen. Und da ist jetzt ein Tool final drin, das schon einige Monate entwickelt wurde. Selain wird es, glaube ich, ausgesprochen. Das ist ein Tool oder ein Toolset, um die Metriken des Salt-Event-Busses über Prometheus zu exportieren. Das heißt, da kann man schön grafisch sehen, was passiert denn so gerade hier in meinem Salt-System? Wer kommuniziert da mit wem? Was für Aufgaben? Was haben die für Stati? Das ist, glaube ich, ganz gut, wenn man größere Setups hat. Sieht so aus, dass es aktuell ein separates Container-Image ist, der Server-Saline, der auf dem Uyuni-Server oder auf dem SUSE-Manager dann später bestimmt auch ausgeführt werden kann, parallel zum Hauptcontainer, wo ja die Patch-Management-Software drin läuft und das wird dann auch automatisch konfiguriert über ein Salt-Formular, das Saline-Formular heißt. Dann gibt es die Uyuni-Client-Tools jetzt auch für Fedora 40 und 41, also man kann jetzt auch offiziell die Betriebssysteme damit verwalten und Debian 11 ist jetzt End of Life, also das ist, gibt ja immer so eine Grace-Period von 3 Monaten, das heißt offiziell supporten die das jetzt auch nicht mehr, das heißt die Tools werden nicht entfernt, aber die werden auch nicht mehr gepflegt. Und es kann dann halt sein, dass in einem halben Jahr das vielleicht noch geht, aber in einem Jahr halt eben nicht mehr. Also spätestens jetzt sollte man dann auch die historischen Systeme mal ablösen. Bei Forment gibt es die Version 3.13. Da zählt zu der Neuerung, dass man den jetzt eben auch auf Debian 12 Bookworm installieren kann. Man kann es nicht mehr auf Enterprise Linux 8 installieren, also einen RHEL 8, einen Rocky Linux 8 und die anderen Downstreams. Das Ganze war schon seit 3.11 deprecated. Und es kann jetzt auch nicht mehr auf Ubuntu 20.04 installiert werden, denn da war es auch schon seit einer Version deprecated. Der Debian 11 Server Support wird dann in 3.14 entfernt. Das heißt, man kann es aktuell auch noch auf Debian 11 installieren. Es geht hier nicht um die Clients, die man verwaltet, sondern wirklich um den Server, der dann Forment ausführt. Und zu den weiteren Änderungen zählen vor allen Dingen viele kleinere Fixes, die ihr in den Shownotes findet, denn da haben wir die Release Notes einmal verlinkt. Bei Catello gab es die Version 4.15. Da gab es Optimierungen vor allen Dingen bei den automatischen Smart Proxy Syncs. Und jetzt können eben auch nur noch gewisse Lifecycle Environments synchronisiert werden. Die Activation Keys können jetzt auch mit mehreren Lifecycle Environments verknüpft werden. Das ging mit den Hosts auch jetzt schon im Kontext, was die Content Views anbelangt. Man kann das in der GUI anzeigen, aber kann es nur in der CLI setzen. Also das ist immer noch in Entwicklung, das Feature. Das heißt, wenn ihr das nutzen wollt, dann müsst ihr da mit der Hammer CLI ran. Parallel wurde auch Pulp auf die 3.63 einmal aktualisiert. Dazu zählen dann vor allen Dingen zahlreiche Bugfixes und es gibt aber auch ein paar kleinere neue Features. Zum Beispiel gibt es eine Container-Funktion, die dann jetzt eben auch komprimierte Imagegrößen anzeigt und auch welches Betriebssystem darin läuft. Und ja, die Infos, die könnte man vermutlich auch bald dann in Catello exposen. Da werden wir bestimmt nochmal in einer der nächsten Versionen zu berichten. Ja, und beim nächsten Thema muss ich gucken, dass ich es richtig sehe. Es geht hier nicht um Windows 10, sondern um Wine 10. Ja, während das eine aus dem Support läuft, ist das andere gerade frisch erschienen. Was gibt's denn da so Neues, Jan?
Genau, vielleicht kurz zur Einführung, wer es noch nicht kennt. Wine ist kurz für Wine is not an Emulator, ein rekursives Akronym. Und das erlaubt es NutzerInnen von BSD, Linux und diversen anderen Betriebssystemen Windows-Anwendungen auszuführen. Und das mittlerweile durch auch echt solide. Valve entwickelt zum Beispiel Proton als, ich weiß gar nicht, welchen Status die haben, Erweiterung, Fork von Wine, um Windows-Spiele auf ihrem SteamOS auszuführen. Und auf jeden Fall ist davon jetzt gerade Version 10 erschienen. Mit dabei ist ein experimenteller Bluetooth-Treiber, OpenGL-Support für den Wayland-Treiber, verbesserter High-DPI-Support, ein Multimedia-Backend, das auf FFmpeg fußt, DXVK und Direct-3D-Verbesserung und ARM64-CEC-Support für 64-Bit-x86-Emulation. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann bedeutet das, dass bis auf die Anwendung selber können jetzt auch Wine-Sachen nativ auf ARM64 ausgeführt werden.
Cool.
Also da kommt, ich glaube, das hatte Windows ähnlich wie Mac gemacht, dass ich weiß gar nicht, ob Linux da schon was parat hat, aber um quasi x86-Anwendungen zu emulieren, dass man mit Rosetta heißt es bei Mac und ich weiß gar nicht, Windows hat da glaube ich auch einen eigenen Namen für dieses Emulationslayer, um einfach alte Anwendungen weiter benutzen zu können, egal welche Architektur man gerade hat.
Ja, cool. Klingt spannend. Also auch den High-DPI-Support finde ich spannend, weil das ist ja immer so ein leidiges Thema unter Linux in manchen Ecken. Und ja, Wine zählte da bisher auch dazu. Schön, dass sich da was getan hat. Und du hast natürlich recht, also Proton ist ein Fork initial von Wine gewesen, aber mittlerweile arbeiten die Projekte ja eng zusammen und tauschen da auch Code aus. Also wie es aktuell aussieht, schwer zu sagen. Müsste man mal visualisieren, wäre bestimmt ein großes, sehr buntes Bildchen.
Genau. Wir kommen auch später tatsächlich noch zu Steam und Valve. Also ja, würde ich jetzt erstmal von Version 10 zu Version 11 gehen und an Felix übergeben.
Genau, denn Version 11 gibt es von Lipwirt. Lipwirt in Version 11 bringt ja zumindest ein paar kleine Neuerungen mit, unter anderem verbessertes WLAN-Tagging und auch Trunking auf Host-Bridge-Network-Interfaces. Also ja, eigentlich ganz gut. Ansonsten quasi Support oder Unterstützung für erweitertes TLB-Flushing. Da musste ich erstmal ein bisschen gucken. Ich habe es auch nicht hundertprozentig verstanden, aber es ist auf jeden Fall eine Caching-Ebene, die man für die Virtualisierung dann halt braucht bei virtuellen CPUs oder ich glaube auch bei normalen CPUs. Auf jeden Fall da, man könnte es wahrscheinlich übersetzen zu bessere Performance, wenn man eine Caching-Ebene verbessert. Und ansonsten auch eben einfach verschiedene allgemeine Bugfixes. Also wenn ihr was mit Virtualisierung mit Lipwirt macht, dann guckt mal auf Lipwirt 11.
Cool, freue ich mich drauf, werde ich mal verproben. Spätestens wenn Fedora 42 rauskommt, bestimmt interessant.
Vielleicht noch, also weiß ich jetzt einfach zufällig so aus dem Kopf, aber der TLB ist der Translation Lookaside Buffer und da cached euer Rechner oder euer Betriebssystem die Übersetzung von Speicheradressen in den physischen Speicher. Also wenn ihr eine virtuelle Speicheradresse habt, ist das nicht dieselbe Adresse wie im physischen Speicher und genau diese Umrechnung kann man da cachen und muss dann auch entsprechend aufräumen, gerade wenn es um Gäste geht.
Ah, cool.
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es auch irgendwas, was bei Betriebssystemen vorkommt.
Also man kann selber man kann selber das dann einleiten, dass der Cache gelöscht wird.
Ja.
Ja, jetzt hatten wir 10 und jetzt hatten wir auch schon 11 gehabt. Und wenn man 11 plus 5 rechnet, kommt man auf 16. Und das ist ja voll die Metapher fürs nächste Thema, denn der Raspberry Pi 5 ist jetzt mit 16 GB RAM erschienen. Also wir haben eine 2 GB Version, eine 4 GB Version, 8 und jetzt eben auch 16. Und ja, jetzt ist halt die Frage, die sich mir so ein bisschen stellt, für wen ist das Gerät denn eigentlich? Aber vielleicht gucken wir uns erstmal an, was das Gerät so ausmacht. Also ich denke mal, vermutlich ist das sinnvoll, wenn man LLMs ausführt auf so einem Gerät. Es gibt ja auch spezielle Datenmodelle, die bewusst für so SoCs gebaut werden. Oder wenn man eben Container und VMs ausführt, dann hat man da ein bisschen mehr Kapazitäten, um mehr davon auszuführen. Und der neue Pi 5 mit 16 Gig, der hat es eben genauso wie die 2 GB Version, die ja später erschienen ist, es gab ja erst nur 4 und 8, ein optimiertes D0-Stepping des SoCs. Das ist ein bisschen sparsamer als das C1-Stepping, was halt eben die 4 und 8 GB Version haben. Aber mit 140 Euro ist das Gerät echt teuer, weil man mal gegenrechnet, dass die 8 GB Version 90 Euro kostet. Ja, und wenn man jetzt wirklich sagt, man hat so diesen Homelex oder Self-Hosting-Use-Case, ja, dass ich hier sage, ich habe da mein Raspberry Pi oder vielleicht mehrere davon und führe daraus irgendwie Container oder VMs drauf aus, dann bekommt man halt für 140 Euro auch Low-Power x86-Hardware, die sich jetzt performance-technisch auch nicht unbedingt verstecken muss, eher im Gegenteil. Also zum Beispiel der Pi 5 hat so eine mittlere Last von 5 Watt. Und ich habe hier so ein paar ThinkCenter M910Q mit einem i5 sechste Generation, also deutlich betagt. Und die liegen im Mittel so bei 8 Watt. Und die sind jetzt aber natürlich deutlich performanter als so ein Pi. Und ich habe da auch einfach die bessere Bandbreite an Applikationen, die ich darauf ausführen kann. Jetzt könnte man da natürlich eine Grundsatzdiskussion starten, ARM versus x86, das Fass will ich jetzt gar nicht aufmachen. Aber ich glaube, wenn es hier rein um das Self-Hosting geht, dann ist das durchaus eine Diskussion, die man mal mit sich selbst ausmachen kann. Aber interessant ist halt auch, dass jetzt zeitgleich der erste PCI Express 3.0 M2 Adapter veröffentlicht wurde von Seed Studio. Und der erlaubt es eben, 2 NVMe SSDs in allen gängigen Größen auf dem Pi 5 anzubringen. Und der hebt jetzt die bisherige Limitierung auf. Also bisher die ganzen Adapter, die man so hatte, die hatten meistens 2.0. Und deswegen auch eine Limitierung von 500 Megabyte pro Sekunde. Und der Pi 5, der sollte aber knapp 1 Gigabyte die Sekunde packen. Und für 45 US-Dollar kann man sich jetzt so einen Adapter mal holen und kann das mal testen. Da habe ich jetzt noch keine Hinweise zu gefunden. Aber schön, dass es das jetzt auch gibt. Denn so wird das Gerät dann auch wirklich ernsthaft zu einem Self-Hosting-Device, wenn man auch ordentliches IOPS damit generieren kann. Das nur so in aller Kürze. Wäre das was für euch? Hättet ihr einen Use Case für einen noch größeren RAM beim Raspberry Pi?
Also beschweren würde ich mich nicht, aber so richtig habe ich einen Use Case nicht.
Ach, ich glaube schon. Also ich wüsste schon, also ich fand deinen LLM Use Case gar nicht so schlecht. Auf der anderen Seite könnte man natürlich auch irgendwann mal über tatsächlich einen Hypervisor irgendwie nachdenken. Also bevor man sich da jetzt immer alles auf Pis klatscht, das ist ja auch jetzt nicht die allergünstigste Variante, ne, um an 16 Gigramm zu kommen.
Ja, also das ist echt so. Also wenn du da echt billige x86-Hardware nimmst mit DDR4-RAM oder so, den kriegst du da echt signifikant günstiger. Aber ich habe mal, es gab mal so ein Beta-Bild von E6i für den Raspberry Pi. Und da habe ich mir damals extra die 8 GB-Version vom Pi 4 geholt. Das war ganz lustig, aber da hast du halt schon gemerkt, 8 Gig ist dann auch relativ schnell voll, wenn du da so 2-3 VMs drauf hast. Da wäre es vermutlich mit 16 GB ein bisschen interessanter. Naja. Das nächste Thema finde ich persönlich auch sehr interessant und es geht wieder um Handhelds und es geht wieder um Steam.
Genau, und zwar gibt es jetzt auch SteamOS für nicht direkt Valve-Geräte. Den Anfang hat jetzt der Legion Go S von Lenovo gemacht. Da gibt es dann SteamOS 3.0 für. Da muss man vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurückgehen und sagen, dass es SteamOS 1 und 2 gab. Die sind auf Debian basierend. Und dann passend zum Steam Deck gab es SteamOS 3, das basiert auf Arch Linux. Und das hat Valve jetzt offiziell erlaubt. Und die haben aber auch angekündigt, dass ab April SteamOS-Images für andere Geräte folgen sollen. Das ist zum einen mit Vorsicht zu genießen. Wer das Konzept von Valve Time kennt, weiß, dass man sich vielleicht auf die Aussage April nicht so ganz verlassen kann.
Half-Life 3, wann, Jan? Half-Life 3?
Oh, da gab es ja dieses Anfang des Jahres, gab es da ja wieder Gerüchte, die hochgekocht sind mit dem Voice-Actor vom G-Man, der irgendwie das erste Mal seit 4 Jahren getweetet hat, also das erste Mal seit Half-Life Alyx, und
ich will da mir da nicht zu viel Hoffnung machen, aber wer weiß. Und auf jeden Fall SteamOS 1 und 2 gab es auch schon so zum Runterladen. Und genau, SteamOS ist dann auch das, wo Valve ihre Proton-Logik unterbringt, die man auch aber auf anderen Betriebssystemen installieren kann. Also wer ein Ubuntu oder so zu Hause hat, der kann da auch ohne Probleme eigentlich Proton drauf installieren. Und ja, da bin ich gespannt. Es gibt auch schon HoloIso heißt das. Mhm. Das habe ich euch in die Shownotes gepackt. Das ist eine Re-Implementation, HoloIso Immutable. Und das ist eine Libre-Re-Implementation von SteamOS.
Ah.
Und da läuft auch schon eine Menge drauf. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Genau, wie gesagt, in den Shownotes gerne mal reinschauen.
Cool. Ja, und vielleicht noch kurz für die Leute, die sich für die Specs interessieren. Also das Lenovo Legion Go S ist jetzt so das erste Nicht-Steam Deck, könnte man so sagen. Finde ich technisch interessant. Also wer das Steam Deck kennt, weiß ja, das ist schon technisch ein bisschen betagter. Also es ist ja ein AMD-SoC mit Zen 2. Und hier ist jetzt der Ryzen Z2-SoC verbaut. Das heißt, das ist ein Zen 3 Plus auf 6 Nanometer, Quad-Core mit SMP bei 3 bis 3,8 GHz. Hat eine Radeon 680M, die ist schon ein bisschen älter, die integrierte GPU, die ist von 2022, die habe ich nämlich auch in dem Ryzen 7 Pro, den ich hier in meinem Notebook habe, aber mit bis zu 8 GB Grafikspeicher, halt Shared Memory dann. Es gibt 16 oder 32 GB DDR5 RAM und eben eine PCI Express 4.0 SSD mit 512 GB oder 1 TB. Und beim Screen, da trennt sich jetzt so ein bisschen die Spreu vom Weizen, weil es gab ja schon ein paar ähnliche Handhelds, die dann halt mit Windows liefen. Hier auch wieder 8 Zoll, aber Full HD statt 720p, Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3 und ja zwischen 630 und 800 Euro aktuell, war eine Ankündigung von der CES 2025. Finde ich richtig spannend. Also bin ich mal gespannt, ob jetzt dann Steam sich vielleicht nicht auch selbst so ein bisschen in Zugzwang bringt, weil sie jetzt dann vielleicht doch ein Steam Deck zweimal demnächst droppen müssen. Wer weiß.
Ja, ansonsten haben wir uns euch noch eine kleine Reihe von Kurznews mitgebracht, über einfach Projekte, über die wir euch auf dem Laufenden halten wollen. Unter anderem gibt es ein neues Point Release von Debian, Debian 12.9. mit einfach einigen Security-Sachen, aber also kleinere Issues, aber auch ein paar größere Probleme, die es da gab. Aber dazu gibt es spezielle Release-Notes. Ansonsten aus dem Debian-Umfeld auch die erste Alpha von Trixie. Das wird dann quasi eine neue Release, Debian 13. Und das Ganze wird kommen mit Linux 6.12 LTS und unter anderem auch mit RISC-V-Support.
Cool.
Ja. Wer so ein bisschen auf GitHub abhängt und da ein bisschen guckt, welche Repos trenden, der hat das vielleicht schon gesehen. Es gibt ein neues Projekt, auch seit jetzt schon einem Monat oder so, Names länger, von Mitchell Hashimoto. Das ist ein Co-Founder von HashiCorp. Daher werden die einige den vielleicht kennen. Also das Hashi in HashiCorp kommt von Herrn Hashimoto. Und der hat einen neuen quasi Terminal-Emulator rausgehauen. Der ist Ghosty. Könnt ihr euch mal angucken. Habe ich auch schon getestet.
Wie findest du denn? Also würde mich mal interessieren, was deine Einschätzung ist dazu.
Ich finde den eigentlich nicht schlecht, aber ich muss tatsächlich sagen, ich bin auch jetzt nicht so der Advanced-User. Also für mich tut es eigentlich nicht Not. Es ist, ja, keine Ahnung, ich bin jetzt nicht so der, ja, also ich bin vielleicht nicht die Maßgabe zu, ob das Tool jetzt fancy ist oder nicht. Also für mich ist es im Prinzip da einfach ein anderes Terminal, was ein bisschen schicker aussieht. Aber ja, ich habe die Features nicht im weitesten ausgereizt überhaupt. Von daher müsste man da vielleicht noch mal ein bisschen reingucken. Müsste einen Power-User noch mal beurteilen.
Ja, lustig, dass du das Thema hier gerade mit anbringst, weil ich habe gerade in der Mittagspause angefangen, in den Changelog-Podcast reinzuhören, wo Hashimoto zu Gast war und so ein bisschen erzählt, wie er dazu kommt. Und da war so ein bisschen die Einleitung, ja, ey, ich habe jetzt hier ein Unternehmen gegründet, das IPC geworden ist und jetzt hatte ich mal wieder Bock auf Back to the Basics und baue halt mal einen Terminal-Emulator. Halt irgendwie auch cool, weißt du, Vagrant geschrieben und ganz viele andere Tools und dann einfach mal einen Terminal-Emulator bauen. Schon cool.
Hätte ich mir auch so vorstellen können ungefähr, dass so auch die Story dahinter ist, dass einfach jemand, der einfach jetzt einfach auch ja wieder Bock hat auf Code. So.
Ja, kann man auch mal verlinken.
Genau. Ansonsten gab es eine neue Version vom Dillo-Browser, Dillo 3.2. ja, totgesagte Leben länger. Der Browser ist schon 25 Jahre alt, erster Release 99 und war so ziemlich, ja, fast tot eigentlich. Aber es gab letztes Jahr schon eine 3.1. Das Ganze ist jetzt ein bisschen wiederbelebt, hat sich anscheinend ein Liebhaber gefunden. Und ja, jetzt neu ist der SVG-Support unter anderem und für Matheformeln, also eine bessere Darstellung von Formeln.
Ich finde es schön, dass die Prioritäten da so sinnvoll gesetzt werden. Web P ist, glaube ich, auch mit reingekommen. Das Ding sieht immer noch aus wie aus dem letzten Jahrtausend, was ja faktisch irgendwie auch stimmt, und kann kein ordentliches, modernes HTML5, aber Hauptsache SVG, Web P und mathematische Formeln. Ist doch mal ein Statement.
Ja. Ansonsten gibt es jetzt eine neue Release von Nobara, Nobara 41, für alle Gaming-Freunde quasi, die Gaming on Linux das Jahr des Linux-Desktops vorhersehen. Und unter anderem, das ist ja auch so ein Strang, den wir ab und zu mal mitverfolgen, GPUs. Und es gibt ja quasi jetzt einen offenen Treiber von Nvidia. Und für die GPUs, für die das unterstützt ist, quasi, bringt Nobara 41 dann direkt den neuen offenen Treiber. Und vielleicht noch ein ganz spannendes Thema, ein Crossover für Jan vielleicht. Curl droppt den Support für Hyper. Und es gab die letzten Jahre ein quasi ja alternatives Experimental Backend auf Basis der Rust-Library Hyper. Und das wurde jetzt immer wieder gedroppt, weil im Prinzip gab es anscheinend einmal ein Konglomerat, die das quasi irgendwie wollten und die ursprüngliche Entwicklung quasi angeschoben und supportet haben. Aber da ist irgendwie seitdem nichts mehr passiert und die User haben das jetzt nicht so richtig nachgefragt, ein alternatives Backend. Der Vorteil wäre hauptsächlich, dass man eben dann von der ja, Thread Safety von Rust profitiert. Aber man braucht halt so ein Zwischenglied zwischen, weil libcurl ist in C geschrieben und halt der Hyper ja in Rust. Und da gibt es quasi so ein C-Glue-Code dazwischen. Und wenn man das maintainen will, dann muss man sich im Prinzip mit beiden Ebenen gut auskennen, damit man das eben auch warten kann oder die richtigen Sachen finden kann. Da hat sich als Maintainer irgendwie jetzt keiner gefunden, der da sonderlich Energie reingesteckt hat. Aber auch, weil eben die User das nicht so richtig nachgefragt haben. Und dann findet sich natürlich beides nicht. Ja. Jan, hättest du da Lust, dich da nochmal zu engagieren, das wiederzubeleben? Jetzt, wo du davon weißt, von diesem Problem?
Das muss nicht. Also Das Ding ist halt, also dann habe ich halt mal den Rest. Also ich glaube, Curl ist sehr gut geschrieben und das Problem ist dann ja trotzdem, dass man da irgendwie Rust und C verbindet und das habe ich, ist eine relativ, also es geht und es gibt auch viele Sachen, die einem da den Weg vereinfachen, aber es ist Arbeit. Und wenn Daniel Zinberg da meint, das bringt nicht viel, dann sehe ich da jetzt auch nicht so den Grund, dass auf Teufel komm raus machen zu müssen.
Ja, damit können wir die News zusammenfassen und kommen mal zu den Veranstaltungstipps. Und die nächste größere Konferenz dürfte die FOSDEM sein, die am 1. Februar und am 2. Februar in den Räumlichkeiten der Universität Brüssel in Belgien stattfindet. Das ist die Free and Open Source Software Developers European Meeting Konferenz. Ist da jemand von euch anzutreffen?
Nein. Genau, wir sind zwar nicht bei der FOSDEM, aber quasi direkt nebendran, oder?
Genau, wir sind direkt im Anschluss dann auf der nächsten Konferenz. Aber naja, die FOSDEM, das ist Europas größte Floss-Konferenz, kann man so sagen. Da gibt es zahlreiche Workshops, Vorträge und DevRooms sämtlicher namhafter Open-Source-Projekte. Also wenn ihr schon immer mal die Leute hinter den ganzen großen Projekten sehen wollt, dann ist das die Gelegenheit, da vorbeizugucken. Wir waren da letztes Jahr auch, also wir haben auch mal in den Shownotes die Episode von letztem Jahr verlinkt. Mir war das von allem ein bisschen zu viel, ne? Also das war halt einfach sehr viel los und da bist in die Räume nicht reingekommen, wenn du dich nicht eine Stunde vorher angestellt hast. Deswegen habe ich da nur so mittelmäßig viel für mich rausgezogen. Aber naja, dieses Jahr ist es halt besonders, weil es ist das 25-jährige Jubiläum dieser Konferenz oder dieses Meetings, aber leider nicht ganz unpolitisch. Es gab im Vorfeld nämlich schon viel Staub, der aufgewirbelt wurde, denn es hat sich herausgestellt, naja, dass einer der Sponsoren, das ist die Firma Block, und das ist im ja, weitesten Sinne sowas wie ein Payment-Dienstleister, könnte man sagen. Naja, und der CEO, der sollte eine Keynote halten. Und der CEO von Block, das ist Jack Dorsey. Das ist mehrfacher Milliardär, früherer Twitter-CEO und auch früheres Blue Sky-Vorstandsmitglied. Und problematischer Typ ist, glaube ich, sehr höflich formuliert. Naja, und der sollte eine Keynote halten. Da gab es natürlich schnell eine Empörung dazu im Internet und es wurde auch zu einer Sitzblockade aufgerufen und infolgedessen wurde dann der Talk auch gecancelt und jetzt wird so ein bisschen die Diskussion gestartet, was für Sponsoren denn überhaupt oder was die Maßgabe ist, wonach Sponsoren bemessen werden. Also wer darf sponsoren und wer nicht, das ist, glaube ich, die Diskussion, die gerade so ein bisschen aufkeimt. Deswegen, ja, nicht ganz unproblematisch, aber abgesehen davon gibt es, glaube ich, bestimmt wieder viele spannende Vorträge und Workshops. Und ich glaube, ich werde im Nachgang mir den einen oder anderen Workshop bzw. Talk dann nochmal im Recording anschauen. Ja, dann haben wir das Config Management Camp. Felix, du hast schon so gut angeteasert. Worum geht's da?
Ja, das ist im Prinzip einfach ein Zusammentreffen aller Leute, die sich halt einfach grundsätzlich mit Infrastructure as Code und Config Management befassen und dann die verschiedenen Maintainer der Tools, die da sind. Und ja, im Prinzip das Ganze ist vom 3. bis zum 5.2. in den Räumlichkeiten der Hochschule Gent. Tatsächlich musste man keine Fees bezahlen, also ist an sich kostenlos. Und ganz stolz auf die Kollegen, die da was vorbereitet haben. Wir sind auch mit 4 Slots dabei.
Ja, bin ich echt mal gespannt. Das wird bestimmt spannend. Also es gibt auch super viel Talks, habe ich gesehen, so in Richtung Puppet. Das ist ja das brandaktuelle Thema, haben wir jetzt ja gerade in der Episode erörtert. Das heißt, da sind auch die Leute da, mit denen kann man sich da austauschen. Und wir werden mal gucken. Also wir werden auf jeden Fall Mikrofone mitnehmen. Da gibt es bestimmt das ein oder andere Detail für euch, liebe Zuhörer, das wir natürlich gerne mitnehmen. Ich freue mich richtig drauf. Also ungeachtet der Vorträge, die wir selbst bis dahin noch fertig machen müssen. Ich habe meinen gerade vorhin fertig gemacht. Und ja, das wird, glaube ich, spannend. Also wird ein schöner Austausch, ist so eine schöne, fast schon familiäre Atmosphäre, weil da einfach die Leute sind, die sich mit denselben Techniken beschäftigen, mit denen man sich selbst so jeden Tag rumärgert. Und dann haben wir noch ein kleines Follow-up zu der Hack- und Snack-Veranstaltungsreihe, die wir ja selbst diese Woche veranstalten. Also wir nehmen jetzt am 27. Jahr auf. Das heißt, wenn die Folge rauskommt am Freitag, den 31., dann sind die Veranstaltungen in Leipzig, Wiesbaden und Stuttgart schon gelaufen. Also wir wissen jetzt noch nicht, wie es denn gewesen sein wird quasi. Können wir ja in der nächsten Folge nochmal thematisieren. Aber am 4.2. folgen noch Berlin und Hamburg. Und wenn ihr da Bock habt, noch vorbeizukommen, dann schaut mal in die Shownotes, dann gibt es da noch ein paar Informationen dazu.
Das ist, glaube ich, auch eine Sache, die man gut empfehlen kann. Also es ist ziemlich entspannt. Also ich fand das letzte Mal, dieses Jahr können wir ja leider selber nicht, oder kann ich selber nicht dabei sein, weil wir eben währenddessen in Gent sind. Wenn für die sich bei mir angeboten hätte, in Hamburg, glaube ich. Mhm. Aber letztes Jahr war ich in Göttingen und habe da auch selber einen Vortrag gehalten zu Konsul. Und das war schon ganz cool. Also war sehr entspannt. Gibt es auch im Prinzip einfach nur ein lockerer Austausch. Die Vorträge der Kollegen sind, glaube ich, immer ganz cool. Und ja, entspannte Sache.
Ja. Dann kommen wir mal zu den Tool- und Medientipps. Und da vielleicht vorab nochmal der Hinweis zu unserer Tipp-Datenbank. Da gab es einen Hinweis vom lieben Tobias, Grüße gehen raus, dass wir das vielleicht nochmal hier erwähnen. Wir haben ja jetzt so eine GitHub-Pages-Seite, wo ihr von den bisher erschienenen Episoden die Tooltips findet. Ja, also Links dazu in den Shownotes. Das heißt, wenn ihr mal wissen wollt, Mensch, der Felix, der hat doch da so einen Tooltip gehabt, da ging es doch irgendwie um Reverse-Proxy, dann könnt ihr einfach nach Felix oder nach Proxy suchen und findet dann sämtliche Episoden, wo Felix Tipps zu diesem Thema abgegeben hat. Das finde ich auch immer ganz nützlich, wenn ich nämlich eine Idee habe, was ich hier mal mitbringen könnte, dann stelle ich fest, Mist, das hatten wir schon. Also auch nicht ganz uneigennützig entstanden. Ich habe zwei Sachen mitgebracht. Einmal ein Kommando, also Git Bundle. Wer Git benutzt in einer neueren Version, der hat auch das Bundle-Kommando. Habt ihr das schon mal gesehen?
Nee, sagt mir nichts. Ich musste erst mal gucken, gerade ob ich das nicht vertauscht habe, weil es gibt tatsächlich beides. Ich benutze regelmäßig Git Archive. Aber quasi Bundle ist noch ein bisschen was anderes. Also sind verwandt, aber nicht ganz das Gleiche.
Ach cool. Ja, siehst du, da hast du mir jetzt was erzählt, was ich auch nicht wusste. Aber worum geht's denn? Also Git Bundle ist im Wesentlichen ein Subkommando von Git, womit ihr einen Bundle für den Offline-Transfer von Git-Objekten erstellen könnt, was vielleicht für so Airgap-Umgebungen ganz sinnvoll sein könnte, weil wir kennen das ja, man hat dann so ein Repo, kommt da irgendwie nicht hin und man will sich jetzt nicht jeden einzelnen Git-Commit oder Git-Diff da irgendwie per E-Mail in die isolierte Option auf irgendwelchen kruden Umwegen rüber kopieren. Und da kann man sich im Prinzip ja so den Git-Objekt-Store so einfach kopieren in Form von einem Archiv. Das heißt, man kann es exportieren, drüben wieder importieren und sieht dann die Historie. Wobei das halt nicht das gesamte Repo dann ist, sondern halt nur die Teile dessen, die sich hier auch geändert haben. Also echt spannend, da auch nochmal Kudos an den Kollegen Sebastian für den Tipp. Das hätte mir vermutlich in der Vergangenheit das ein oder andere graue Haar erspart. Und wo setzt der Archive an, Felix?
Archive ist quasi den Inhalt des Repos zusammenpacken, aber ohne die History. Also quasi ist dahinter kein Git-Projekt, sondern quasi eben ein Archiv. Ist quasi eigentlich, als wärst du quasi, würdest du einfach ins Verzeichnis gehen und quasi ja, TAR mit ein paar Excludes machen.
Ah, cool. Ja, dann würdest du dir halt einfach die gesamte Historie dann eben ersparen, was dann gerade bei Binärdateien oder größeren Bildern natürlich für eine deutlich kleinere Datei sorgen dürfte. Packen wir auch mal in die Shownotes, klingt gut, nehme ich auch mal mit für meinen Kasten. Ja, dann habe ich, als ich hier meinen Server aufgesetzt habe, wo auch der Flohmarkt draufläuft, da wollte ich natürlich auch ein Backup haben, denn wir haben ja gelernt, ne, Backups muss man direkt einrichten, sonst macht man es nicht mehr. Und da habe ich mir Borgmatic angeguckt und das ist im Prinzip so ein YAML-basiertes Konfigurations-Frontend für Borg. Also wer schon mal Borg benutzt hat, da muss man halt schon so ein bisschen Keys irgendwie konfigurieren, Public Key, SSH-Authentifizierung, wenn man das auch mit dem Borg-Server zum Beispiel macht. Und das ist für mich auch eher so, geht es in die Kategorie, wie mache ich mein Leben spannender? Und genau da setzt Borgmatic an. Man hat nämlich ein YAML-Dokument und es gibt auch eine Ansible-Rolle dazu, wo man reinschreibt, welche Quellen, wie häufig, was ist meine Retention-Policy, welche Repos habe ich? Habe ich vielleicht noch ein rsync parallel? Jetzt vielleicht nicht mehr, aber vielleicht hatte man das vorher und kann dann auch so Checks und Pre-Skripte definieren. Also bevor das Backup gemacht wird, dumpt mir halt mal die Datenbank in den File zum Beispiel. Und es gibt auch fertige Integrationen für Dateisysteme und auch einige Datenbanken. Also ich kann da auch aufhören, diese MariaDB-Datenbanken würde ich haben und dann werden die für mich zum Beispiel gedumpt. Und das finde ich sehr, sehr schön. Das wäre cool gewesen, wenn ich das vorher gewusst hätte. Aber nun denn, jetzt kenne ich das Tool ja.
Genau, und ich habe Blocks.ds mitgebracht, ein Framework, um Spiele für den Nintendo DS zu schreiben, also die alte Nintendo-Konsole aus den frühen 2000ern. Genau, das habe ich mir jetzt mal angeschaut, so ein bisschen auch aus Nostalgiegründen. Und genau, da kann man C oder C++ benutzen und auf GitHub gibt es zusätzlich noch Rust-Bindings. Also ich habe das jetzt alles in Rust geschrieben und ja, das geht gut.
Cool.
Ja, ich habe tatsächlich einen ganz ulkigen Tipp. Ich habe es jetzt selber auch nur ein bisschen drum gespielt, fand es aber ganz witzig und es war jetzt auch auf der GitHub-Trending-Page, zumindest in meiner Bubble. Es heißt Bunster und Bunster ist quasi ein Go-Projekt, das dazu genutzt werden kann, Shell-Skripte in Standalone-Binaries zu transformieren. Das funktioniert aktuell nur für Unix-Systeme. Und das Ganze wird auch nicht einfach nur quasi so zusammengepackt, sondern wird in die darunterliegenden Machine-Code-Sachen, die werden dann zusammengepackt. Also es wird dabei auch noch optimiert quasi. Und das finde ich ganz witzig. Das war Kudos an Tom, der das zuerst gestert hat. Und danach haben das quasi alle, die bei uns in der GitHub-Bubble sind, quasi auch mitgeliked. Ich fand das irgendwie ein bisschen ulkig auf jeden Fall. Ja.
Ja, spaßig. Wieder einige nützliche Tipps mit dabei gewesen. Und ich glaube, damit können wir den Sack mal zumachen für diese Folge. Viel News für die erste Folge des Jahres, ist aber auch viel passiert. Also man sagt ja immer, am Jahresanfang passiert so wenig, aber dem war jetzt gar nicht so. Einige heftige CVEs, von daher vielen Dank fürs Mitmachen, Felix und Jan.
Ja, danke für die Einladung, wie immer. Und schön, dass Jan vor allem wieder dabei ist. Sonst hätten wir die ganzen Security-Sachen auch gar nicht geschafft.
Ist so.
Ja, ich freue mich auch, wieder dabei zu sein. Macht's gut.
Ja, dann, liebe Zuhörende, natürlich auch vielen Dank an euch fürs Zuhören. Feedback ist uns weiterhin wichtig. Wenn ihr Ideen, Wünsche oder Tooltips habt, dann sendet sie beispielsweise per E-Mail an podcast@sva.de. Wir freuen uns auch immer über Bewertungen über den Podcatcher eurer Wahl oder über Kommentare via Podigy. Benutzt auf Social Media sehr gerne den Hashtag der Episode FossAura. Und dann würde ich vorschlagen, wir hören uns vermutlich Mitte Februar wieder mit einer Episode zum Config Management Camp. Dem Sinne, bis dahin, viel Spaß am Gerät und bis dann.
Tschüss.
Ciao.